basketbol lan. Bruno, ich schlag den Ball lang.
Bruder, schlag den Ball lang. Herzlich willkommen zur neuen Saison. Neue Folge, neues Glück. Sommerpause ist durch. Und natürlich, es hat sich nichts geändert. Das Dickerchen ist auch wieder am Start.
Ja, moin. Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Nach handgestoppten 8 Wochen oder so. Endlich wieder dabei. Haben alles hinter uns gelassen. Die Sommerpause, die U21-EM, die Frauen-EM, die WM, Club-WM und all das interessiert uns nicht mehr. Uns interessiert heute nur noch die zweite Liga. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie geht's dir denn? Wie hast du den Sommer verbracht?
Dickerchen, der Sommer, also vom Sommer kannst du hier erstmal gar nicht reden. Das ist ja, wir sind ja gerade in der Klimakrise. Ne? Man merkt ja, überall wird es heißer, überall brennt der Planet, außer in Berlin.
Gerade der Rekord-Juli hinter uns.
Ja, man, so viel Wasser stand noch nie bis zu meiner Bude hoch. Ich habe gearbeitet. Verstehst du, ein guter Bürger geht halt arbeiten, macht nicht frei und macht ackern. Verstehst du? Dabei
macht ackern.
Wir machen das ja, ne? Mit den Händen. Wir machen ackern.
Ja, selbst mit den Händen. Vielleicht bei dir auf der Couch abends, aber.
Ja. Nee, also ich habe, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe ehrlich gesagt noch nicht viel gemacht. Noch kein Urlaub, kein nichts. Ich bin ein fleißiges Bienchen. Die paar Sonnenstrahlen, die mal runterkamen, die hat man genossen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch wieder froh. Das war Sommerpause ist, du hast gerade gesagt, es war ja viele, viele, viele fußballerische Themen noch in der Sommerpause, habe ich mir alles nicht gegeben, ging mir alles hart am A vorbei und hab einfach mal den Kopf für was anderes genutzt.
Nämlich?
Weißt du? Ja, Nase popeln, ein bisschen früher ins Bett mal gehen. Ich habe mal wieder angefangen, ein Buch zu lesen.
Oha, wusste ich gar nicht, dass du lesen kannst.
Ich hätte dich überrascht, ich hätte immer wieder. Ja, aber Volkshochschulkurs, verstehst du?
Ja, ich dachte, Mensch, mir, hätte ich dir nicht zugetraut.
Mit fast 40 kannst du auch mal gucken, ob du wieder mal die Buchstaben aneinander reihen kannst und verstehen. Und
wie sieht so ein Buch im Schrank bei dir aus? Macht sich gut? Oder?
Ja, ist ein schöner Halter eigentlich. So, da kannst du ja was dazwischen klemmen oder so. Oder du. Sieht da einfach erstmal intelligent aus, weißt du?
Man kann auch eine Tasse draufstellen, damit der Tisch nicht nass wird.
Auch wichtig, finde ich. Es ist eine gute Funktion. Es ist so wie so ein Schweizer Offiziersmesser, das Buch. Ne? Kannst du für alles nutzen.
Wenn dir mal ein Wort fehlt, kannst du mal nachschlagen.
Ob ich das Wort finde, ne? Ja, so ähnlich, ja.
Ja, es ist schon auch echt eine gute Sache, so ein Buch.
Ja, so, das kann ich jedem mal ans Herz legen, schaut euch mal ein Buch an. So, ist erstmal egal was, kann nur ein einfaches sein.
Ist auch ein Geheimtipp heutzutage, glaube ich, mittlerweile.
Ja, definitiv.
Bücher sind, glaube ich, mittlerweile echt ein Insider-Tipp.
Ja. Die meisten wurden jetzt so irgendwie so eine Fick-App, eine Dating-App, Entschuldigung. Meine Güte.
Da ist der Sprachgebrauch aus der Sommerpause noch nicht raus hier. Mensch, muss ich mal schütteln hier.
Eieiei. Ich klebe mir mal kurz eine. Ich empfehle jetzt einfach mal so ein Buch. Ist toll. Wenn du gut bist und auch noch verstehst, was drin steht, kann es, wenn du ein richtiges Buch liest, sogar auch was lernen oder wirst gut unterhalten. Ja, Dickerchen, und du? Also, wie hast du es denn gemacht? Außer mit Arbeiten? Da hast du ja ein bisschen hoffentlich gearbeitet. Also, du arbeitest nicht viel, das weiß ich, aber ein bisschen schon.
Wichtig ist, dass man einen guten Eindruck hinterlässt.
Das ist das Allerwichtigste.
Und ich würde sagen, das ist mir die gesamte Sommerpause aus durchweg gelungen. Wie du weißt, oder ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal angesprochen habe. Ist ja auch lange her, ich weiß gar nicht mehr, worüber ich überhaupt einen Podcast. Was machen wir Fußball gleich, ne?
Ja, ist also. Das mit dem Ball.
Ich bin ja quasi in einem Hausbaustress. Und Stress ist da wirklich das richtige Wort. Also es ist viel zu tun, viel zu erledigen. Es ist, man muss sich um vieles kümmern und frisch zur heutigen Folge konnte dann. Hört sich jetzt ein bisschen albern an, aber dann auch der erste Spatenstich gesetzt werden. Aber die also große Aufwände finden ja schon im Vorfeld statt, um dann Genehmigung zu kriegen. Und Papierkram zu erledigen und die ganzen Leute zu koordinieren. Und wenn man ein Haus baut, dann muss man sich natürlich auch mit dem Haus an sich beschäftigen und so. Und das kam, war jetzt alles, nicht alles in der Sommerpause, aber dann doch jetzt geballt in den letzten Wochen. Und heute war es soweit und auch heute ging es natürlich weiter mit Problemen und Sorgen, die man so hat. Und dementsprechend blicke ich jetzt auf die nächste Woche sehr gespannt, weil dann viel passieren wird. Und dann, mein Bester, und da können wir schon mal einen kleinen Spoiler machen.
Ja.
Habe ich nächste Woche Urlaub. Und da können wir schön auf den Dienstag aufnehmen. Und darauf die Woche, da haben wir schon mal unsere erste Länderspielpause, weil da bin ich nicht da.
Ja, das ist sehr gut. Wir machen also so weiter, wie wir aufgehört haben. Das
genau,
ist gut.
Aber es ist genau
in der Regelmäßigkeit.
Weil ich ja quasi meinen Urlaub um den Spielplan rumgestalte.
Na klar.
Ist es natürlich so, dass es genau dann ist, wenn DFB-Pokal ist.
Okay, ich würde dich beim nächsten Mal dran erinnern.
Können wir uns wahrscheinlich leisten.
Ja, kriegen wir schon hin. Wenn nicht, ist es ja auch völlig egal. Wir machen es dann einfach. Was ich dich zum Häuslebau fragen will, würdest du da jetzt, du bist ja jetzt mittendrin in diesem Prozess, würdest du also auch zustimmen, dass der deutsche Staat, was solche Sachen angeht, auch recht bürokratielos ist, so, dass das schnell geht, schnelle, kurze Prozesse?
weil der deutsche Staat im Verdacht steht, schlank zu sein, was sowas angeht, ja?
Ja.
Bei wem?
Schlank, digitalisiert, hochmodern.
Um mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern, es ist schwer, tatsächlich. Also nein, es ist jetzt kein Hexenwerk, aber es ist jetzt schon, es gehört schon einiges dazu und viele Sachen und machst dich wirklich nackig bis zum geht nicht mehr und dann hast du irgendwie eine Baugenehmigung und das geht aber schon alles, wenn man sich an gewisse Sachen hält, aber die Abrissgenehmigung, die hat einfach verflixte 5,5 Monate gedauert, bis sie da war und das ist echt krass, weil wenn du Wohnraum abreißen willst, gerade hier in Berlin, wo wir eine Wohnraumknappheit haben, dann musst du halt auch mindestens eben diesen Wohnraum wieder neu herstellen. Und in unserem Fall ist es sogar so, dass wir mehr Wohnraum herstellen, als wir abreißen. Mhm. Aber das glaubt dir der Staat ja nicht, sondern dafür musst du Belege noch und nöcher und du musst öffentlich-rechtliche Verträge unterzeichnen und du musst eine zusätzliche Grundschuld zu der, die du ja sowieso schon aufnimmst, um dieses Ganze den Spaß leisten zu können, musst du eine zusätzliche Grundschuld noch aufnehmen, falls du dich jetzt doch anders entscheidest und nach dem Abriss da, weiß ich nicht, Alter, einen Parkplatz hinbaust oder so. Also das ist schon alles Wahnsinn und die wollen alles mit dreifacher, vierfacher Sicherheit und auch beim Bau an sich hast du viele Sachen, die du dann beachten musst. Da kannst du dann auf einmal ein Fenster nicht so hinhaben, weil du irgendwie eine Anleiterfläche für die Feuerwehr brauchst und dann darfst du dann nichts mehr hinstellen. Und dann gibt es eine Kennzahl, wie viel Boden du versiegeln darfst auf deinem Grundstück und dann hast du natürlich einen Baum, der in der Nähe steht, wo du auch mit auf Schneidzeiten achten musst.
Bäume ist gefährlich in der heutigen Zeit. Das habe ich gelernt.
Genau.
Bäume ist gefährlich. Ja.
Und dann brauchst du ein Bodengutachten, du brauchst eine Kampfmittelermittlung, die darüber läuft oder ermittelt, ob da irgendwelche Querschläge aus dem Krieg noch liegen.
Und wie viele Nazi-Handgranaten hattest du unter der Garage?
Komm, ganz ehrlich. Nazi-Handgranaten wahrscheinlich keine, wenn, dann wäre es wahrscheinlich eher britische gewesen.
Okay, warum eher britisch?
Naja, weil die Nazis ja nicht die Handgranaten auf ihre eigenen Häuser geworfen haben.
Naja, ich bin jetzt so kurz vor Ende, weißt du?
Ich glaube, die Briten haben ja damals eher die Luftangriffe gefahren, ne? Also, ja. Wenn das sind ja meistens dann britische oder so Fremdblindgänger. Jetzt gibt es wahrscheinlich Historiker, die mich da dann auch korrigieren können und sagen, nee, das waren alle russisch, amerikanisch, französische, aber auf jeden Fall Alliierte sozusagen. Ja. Und es gibt in der Gegend auch tatsächlich Fundstellen oder gab es schon und es wird wahrscheinlich noch hier und da irgendwas geben, dass man mal eine Granate oder so findet, aber mein Grundstück, und da kann man wirklich drei Kreuze machen, weil das wäre eine Riesenkatastrophe, steht nicht im Verdacht, belastet zu sein.
Und das ist gut.
Das war schon mal.
Das ist gut. Das ist sonst ein explosives Eisen.
Vor allem, du bist ja als Bauherr, und das wissen die Leute ja nicht, du bist ja als Bauherr dann in der Pflicht, auf eigene Kosten die Evakuierung zu finanzieren.
Die Evakuierung sogar auch noch?
Ja, klar.
Na, das ist ja nett. Da bist du ja vorher pleite, bevor du überhaupt einen Spatenstich gemacht hast, wenn du Pech hast.
So ist es nämlich, ja.
Das finde ich nett. Das finde ich gut. Ja, aber man muss ja auch mal Verantwortung übernehmen, verstehst du, der kleine Mann.
Für die ganze Region.
Für die ganze Region, verstehst du, das ist ja nur ein Miteinander und da ist es ja richtig, dass du auch einfach einen Arsch hinhältst dafür. Andere Frage, auch wenn das ja heute turbulent war und ich höre, du hattest sehr viel Spaß in den Pamphlets und Formularen, die du da ausgeführt hast. Aber wie ist das Gefühl jetzt, wo es wirklich losgeht? Also das eine ist ja so ein bisschen 1000 Dokumente unterschreiben und durchlesen und nicht verstehen. Aber das andere ist, wenn was gemacht wird, ne? Wir sind ja Macher.
Du, eigentlich habe ich Bock gehabt auf den Tag. Und gleichzeitig hatte ich irgendwie auch Angst, sage ich ehrlich. Weil ich, also wir bauen ja mit einer Bodenplatte ohne Keller. Und ich habe immer gesagt, wenn die Bodenplatte liegt, dann mache ich 10 Kreuze, weil dann kann nicht mehr so viel passieren. Dann bauen wir nur noch in der Luft. In der Luft gibt es keine Überraschung mehr. Klar kann noch immer hier und da was passieren, aber im Grunde genommen ist das Risiko kalkulierbarer. Also im Grunde genommen, ich habe mich eigentlich tierisch gefreut, dass es jetzt endlich losgeht und wir uns jetzt nicht mehr, wir hatten ja vorher, wie gesagt, ein Haus abgerissen, also uns nicht mehr mit dem Abriss beschäftigen, sondern jetzt ab jetzt mit dem Neubau.
Aufbau.
Und trotzdem gleichzeitig heute das Handy, das klingelte in einer Tour und hier und da. Und du wirst jetzt zu jedem Mist gefragt. Du hast zwar keine Ahnung, aber du wirst trotzdem gefragt, weil du am Ende eine Entscheidung treffen musst. Also wirst gefragt, ja, wir haben hier ein Problem. Ja, und was würden Sie jetzt machen? <So ein bisschen.
lacht> Wie würden Sie an die Sache
rein? Welche Option haben wir?
Ja. Wenn das dein Haus wäre, was würdest du tun?
Ich frage für einen Freund.
Ja.
Okay. Welche Option haben wir? Aus Ihrer Erfahrung heraus. Wie haben Sie schon mal entschieden? Was bedeutet das für uns? So ungefähr sieht es dann aus. Naja.
Okay.
Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, es geht los. Und man ist ja, im Kopf ist man ja schon quasi kurz vorm Einzug.
Ja, klar. Du überlegst ja schon die Wandfarbe und wahrscheinlich, welche Gardinen du ranhängst.
Naja, wir waren am Samstag schon mal bei Ikea. Ne?
Na, ist doch richtig. Ist ja absolut richtig. Also, das musst du ja auch rechtzeitig machen, ne? Der Tag kommt schneller, als man dann denkt und dann auf einmal wirst du ja nicht in der nackten Bude anfangen, wo nichts ist außer ein Klo.
So ist es.
So ist es.
Aber das Klo wäre immerhin drin.
Das wäre drin, okay.
Na gut, dann von Hausbau zu Kaderumbau, wollte ich mal sagen.
Boah, Alter, gleich in der ersten Folge so eine Brücke. Dickerchen.
Das hast du vermisst, ne?
Hast du dir was vorgenommen? Das ist der Wahnsinn.
Ja. Der steht hier auch auf dem Zettel, ey. Den kann ich jetzt erstmal
hier. Jetzt muss ich wahrscheinlich. Ja, hat er sich raus. Hat er gegoogelt. Nenn mir eine Brücke von Kaderplanung zu Hausbau. Nee, finde ich gut, Dickerchen. Du setzt hier auch schon wieder ein Niveau an. Das begeistert mich. Ich weiß zwar, dass jetzt die nächsten 4 Wochen wieder nur Müll kommt, aber es so reinzugehen in eine neue Saison, das macht mir Hoffnung.
Ich habe mir vorgenommen, einfach
noch einen
draufzusetzen, weißt du? So.
Endlich mal über Durchschnitt, das finde ich gut.
Ja, einfach noch mehr deine Defizite ausmerzen, verstehst du?
Finde ich gut, da kann ich mich jetzt noch mehr gehen lassen. Einfach
noch einen wegstecken, noch mehr.
Digga, aber ich schwöre dir, das ist ja immer so ein Gegenspiel. So, wenn du ihn drauflegst, da werde ich noch einen rausnehmen. Dann lässt du noch ein bisschen mehr nach, ne? Und ich bin gespannt, wie du das dann wegmoderierst irgendwann. Also, ich kann dir da auch ein paar Hürden bauen, mal schauen, was da am Ende Brücken dann sind.
Ja, irgendwie ein paar Sprachfehler einbauen.
Ja. Ja, oder? Ich gehe irgendwie in irgendeine Grenzwelt, wo es echt schwierig wird zu erklären. Aber egal, vertiefen wir jetzt mal nicht. Ja, Kaderumbau, schöne Brücke, gehen wir rüber. Du hast schon gesagt, oder wir haben es schon gesagt, so zweite Liga geht ja jetzt am Wochenende los, dritte Liga übrigens auch, aber das ist heute nicht Thema. Ich habe Bock, ich finde die zweite Liga hat auch wieder, also ist ja Mords interessant und mordsattraktiv, auch wenn wir 2 große verloren haben mit Köln und Hamburg. Hatten wir ja schon letzte Saison. Aber wir wollen ja auch jetzt auch langsam, das ist ja auch schon eine Tradition, die wir jetzt haben. Nach den vielen, vielen Jahren Podcast, wir sind ja quasi schon alte Hasen.
Wir gehen ins vierte
Jahr
oder fünf, also ins. Wir haben ja mal in der Winterpause angefangen. Ja. Von daher gehen wir jetzt ja in die 22, 23, wann haben wir angefangen? 21,
ich guck,
ne?
Ich gucke jetzt, ja, ich glaube. Ich
21, 22 war die erste, 22, 23, 23, 24, 24, 25. Wir gehen in die 5. Saison.
Im Februar 22 haben wir begonnen.
Ach, im Februar. Dann gehen wir in die 4. komplette Saison.
Ja.
Ja. Hört man uns zwar nicht an, aber ist tatsächlich so.
Nee, tatsächlich. Moment, Dickerchen. Ich bin ja. Irgendwas ist hier passiert. Ich bin hier gerade mal bei uns in der Statistik drin.
Uns hört keiner mehr.
Doch, doch, doch. Hier ist ein überraschendes Hoch. Wo kommt das denn her?
Es gibt einen Hörer. Leute, es gibt,
wir haben der erste Hörer nach 4 Jahren. Ich hab mich ja immer beklagt, dass wir so eine schöne Statistik hatten letztes Jahr zur Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Und danach gab es ja die große Talfahrt, das Tal der Tränen quasi, welches wir durchschritten sind. Aber Dickerchen. Ey, sag mal, langsam habe ich das Gefühl, wir sind ein Sommerpodcast. Jedes Mal zum Sommer gehen
wir uns die Hörer einfach auf. Wir sollten mehr Pause machen.
Ja, die Leute hören uns einfach, die wollen uns nicht so oft hören. Ja, das kann sein. Vielleicht sind wir sonst überdosiert. Möglich.
Ja. Möglich. Und das verträgt man nicht im Wochenrhythmus.
Also unsere Downloads sehen gut aus. Jetzt gucke ich mal. Jetzt ist mal live. Jetzt könnt ihr mal zur ersten
Folge. Ja, wir nennen aber hier keine Zahlen. Ne?
Nein, also, wir nennen keine Zahlen.
Wir wollen hier die Werbepartner nicht verschrecken.
Das Ding ist ja auch, die Zahl ist zu groß. Ich weiß gar nicht mehr, wie die
ausspricht. Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Ich habe noch nie so eine Zahl gesehen. Ist das ein Quellcode?
Ja, aber das ist ein Binärcode. Aber mit anderen außer 0 und 1 noch. Es unterteilt sich ja, ne? Man muss ja für alle Hörer, die jetzt ein bisschen interessiert sind, das ist ein Unterschied, ob ich eine Episode downloade oder ob ich ein Hörer bin. Ne? Hörer bezieht sich ja immer auf eine feste IP. Ein Download, ich kann ja mehrere Folgen am gleichen Tag runterladen, dann tickert ja der Download immer höher. Aber der Hörer wird nicht mehr, weil es ja immer die gleiche Person ist. Ne? Nur mal zur kurzen Unterscheidung. Also unsere Downloads im Juni sind spektakulär. Ich weiß gar nicht, was hier passiert ist.
Das heißt, es kann sein, dass ein oder zwei einfach unsere mittlerweile ja
400 Folgen geführt
400 Folgen oder so. Ja. Also ich glaube, es sind ja über 100 definitiv.
Wir sind jetzt bei, das ist heute die 131. Folge, nur mal so fürs Protokoll. Die 131. Folge, meine Güte.
Das heißt, ein Hörer kann im Zweifel zu 130 Downloads führen jetzt.
Genau, das könnte ein Hörer, wenn er da Bock drauf hat und sich die Festplatte vollmüllen will. Genau, oder das Handy.
Ja. Das ist doch schön zu hören. Jedenfalls, genau, wir sind jetzt dabei, heute mit der zweiten Liga zu starten.
Ja.
Und werden das in altbekannter Manier machen. Und zwar die Tabelle predikten, wie man so schön sagt, und unseren Gehirnschmalz dazu zu geben, warum wir das so predikten, wie wir es tun gleich. Und am Ende der Saison wird natürlich dann wieder abgerechnet. Und zwar ist das jetzt trotzdem ein Novum, weil ich da gerade altbekannte Manier gesagt habe, in dem Sinne schon, weil wir das jetzt in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren sogar für die erste Liga gemacht haben. Und dieses Jahr ist es ein Novum, wir machen das erste Mal für die zweite Liga. Das liegt daran, dass die zweite Liga jetzt für uns mit der Zeit dann auch erkennbar interessanter wurde und ich so langsam auch begriffen habe, welche Mannschaften da drin spielen.
Das ist gut, das freut mich.
Und dementsprechend ich überhaupt irgendwie einen validen Tipp abgeben kann, obwohl man sich fragen kann, ob die Tipps so valide sind, die ich in der ersten abgebe, weil die waren ja auch teilweise unter ferner Liefen.
Die waren unverschämt letzte Saison. Die waren wirklich unverschämt.
Aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt damit auseinandergesetzt und ich würde mich wundern, wenn es anders kommt.
Warte, Digga. Also, was ich mir vorgenommen habe für diese Saison. Wenn du steile Thesen raushaust, dann notiere ich mir die und dann nagel ich dich Ende der Saison auf diese Scheißdinger fest.
Du willst mich wieder, an den Marterpfahl stellen, ja, und zum Gespött machen.
Absolut. 30.07. mit Datum natürlich, ist ja klar. Erste Folge würde sich wundern.
jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
Wenn seine
Das ist ein Maulkorb.
Nee, Diggerchen. Du gehst jetzt mal schön all in dieser Saison.
Ja.
Tabelle nicht. Stimmt, das finde ich gut, weil dann haben wir wenigstens hinten raus mal eine schöne. Oder wir machen so ein Zwischenfazit so als Weihnachtsfolge. Da bin ich mir noch nicht sicher, aber irgendwann haue ich dir so um die Ohren. Zack.
So, wollen wir reinstarten oder hast du noch irgendwas, was du loswerden willst vorher?
Nee, ich freue mich wieder hier zu sein, hier sein zu dürfen und wir können eigentlich loslegen. Ich würde sagen, wir gehen die vermeintliche Abschlusstabelle der letzten Saison durch, ne, die bei
die mit den Absteigern Kiel
und mit den Absteigern und den jeweiligen Aufsteigern, genau.
Ja, und also das ist quasi jetzt nicht die Reihenfolge, wie wir es uns denken, weil wir denken es ja sowieso unterschiedlich.
Genau.
Sondern das ist die Reihenfolge der letzten Saison und dann zum Schluss ordnen wir das dann für euch nochmal kompakt ein.
Richtig.
So, und damit würde ich sagen, starten wir. Und weil ich gerade so eine große Fresse habe, darfst du beginnen.
Darf ich beginnen? Ja, okay. Wir also oben Holstein Kiel, reden wir erstmal über Holstein Kiel. Wollen wir mit nur kurz, damit wir aber gleich bleiben, sonst wird es auch ein Durcheinander für die Hörer. Willst du mit der Platzierung beginnen und danach warum? Oder willst du...
Andersrum würde ich es machen. Ich würde erst warum? Sagen, wie du die siehst und dann zum Schluss sagen, wo du glaubst, wo die landen.
Okay, also Holstein Kiel ist...
Oder ja, denkst du,
finde ich gut. Ja, okay. Nö, finde ich gut. Holstein Kiel ist für mich ein direkter Aussteiger, so viel kann ich schon mal sagen. Bis jetzt muss man ja sagen, ich weiß gar nicht, wie lange ist der Transfer, das Transferfenster noch offen? Ein paar Wochen, ne?
Ich glaube Ende August, glaube ich.
Ende August irgendwie so, also noch 4 Wochen. August,
oder 1. September, irgendwie sowas, jetzt schon noch einen Monat.
Du hast da eine Truppe, die weitestgehend irgendwie zusammengehalten wurde, von denen die letzte Saison gespielt haben. Das ist immer ein Vorteil, wie ich finde. Du hast eigentlich in Anführungsstrichen Erstligakader gehabt, ne? Als sie aufgestiegen sind, hat man sich ja ein bisschen auf die erste Liga vorbereitet. Der ist weitestgehend geblieben. Du konntest ein bisschen was untermauern. Du hast vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen in die Breite noch transferieren können. Wie sagt man so schön, den Unterbau gefestigt. Und deswegen ist für mich Holstein Kiel ein direkter Aufsteiger. Und ich sage, Holstein Kiel wird als Zweiter wieder aufsteigen.
Ja, ich muss sagen, meine Argumentation ist ähnlich. Ich finde vor allem stark, dass sie mit, jetzt heißt er, glaube ich, mit vorne Marcel, genau, Marcel Rapp, den Trainer, mit dem sie letztes Jahr abgestiegen sind und davor das Jahr auch schon aufgestiegen sind, immer noch vertrauen, den Trainer behalten haben. Im Grunde genommen haben sie ja mit Chuto Machino an Gladbach einen Top-Spieler abgegeben, der dann aber auch für 8 Millionen sehr viel Geld eingebracht hat. Gekommen sind vor allem zwei Skandinavier mit Terkelsen und Davidsen, auch in Summe über 3 Millionen, aber die kann man sich offensichtlich leisten durch den Abgang von Maschino. Und dann sagst du es ja, ne? Also Holtby ist gegangen, dafür hat man Stefan Schwab geholt, so ein bisschen Erfahrung, aber insgesamt der Kader zusammengeblieben, aber es ist im Endeffekt auch ein Kader, und das hat man letztes Jahr gemerkt. Sag mal, hast du gerade die Waschmaschine im Schleudergang?
Nee, aber oh, warte mal, ich weiß, was das ist. Moment. Ist jetzt besser?
Ja, jetzt ist es vorbei.
Ja, hier hat sich gerade was aufgeschwungen am PC. Okay.
Alles gut. Im Grunde genommen hast du... Sehr schön. Ist ja schon wieder Juli.
Die 7 Stück sind durch. gefällt mir jetzt schon.
So.
Ja, sorry.
Du hast aber, also klar, mit, weiß ich nicht, Phil Harris und Bernhardsen und so, die brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen, sind auch gute Leute geblieben und das war trotzdem letztes Jahr ein Kader, wo du gemerkt hast, das reicht halt nicht für die erste Liga. Ne? Die waren die Schießbude hinten. Haben einfach zu viele Gegentore bekommen, haben auch in Phasen guten Fußball gespielt und trotzdem hat man gesehen, es reicht halt nicht von der Qualität. Ich glaube, dass die ganz große Euphorie jetzt nicht da ist und ich glaube trotzdem, dass sie eine gute Rolle spielen. Ich sehe sie aber knapp scheitern und sehe sie auf 4.
Oh, auf 4, okay. Ja. Am Ende der ganzen Geschichte sagen wir nochmal hoch und runter, wer wo gelandet ist bei uns, damit wir nochmal einen direkten Vergleich haben und dann schreiben wir uns das auch nochmal auf. Okay, Platz 4. Spannend. Gut, dann würde ich sagen, geht es weiter mit VfL Bochum. Auch VfL Bochum ist für mich ein direkter Aufsteiger. So sind meine Aufsteiger ja schon durch, wer mitgezählt hat.
War schön, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass wir die Tabelle ja. Platz am Ende machen und du zweimal damit anfängst. Du hast für mich eine Aufsteiger.
Ja, was soll ich denn sagen? Es ist ja immer,
was anderes vielleicht.
Ja, ich könnte jetzt, nein, aber mache ich nicht. Ist für mich trotzdem direkter Aufsteiger und ist von der Argumentation fast so ähnlich wie bei Kiel. Bloß, dass Bochum logischerweise, wenn Kiel Zweiter ist, auf dem Ersten ist. Und warum? Eigentlich fast die gleichen Gründe. Du hast eine sehr eingespielte Truppe, du hast eine sehr erfahrene Truppe. Man hält an Hacking fest. Ich halte viel von Hacking. Ist das ein guter Trainer? Du hast ein eingespieltes Team. Bochum hat sich sehr, sehr lange in der ersten Liga gehalten, auch wenn es immer oft knapp war. Aber die hatten zum Schluss, hatten die immer gerade zu Hause, viel Mentalität, viel Mindset und viel Kampf, um in der ersten Liga zu bleiben. Und an sich, wenn man sich auch mal so, ne, jetzt gehen wir mal auf den Marktwert reingeht, ist ja, sind ja gerade die Absteiger haben ja mit dem größten Marktwert. Und wenn du dann noch das Team hältst, hast du ja eigentlich schon eine Qualität, wo du sagen kannst, die spielen auf jeden Fall um den Aufstieg mit. Und ich glaube, Bochum wird auch gleich wieder hochgehen. Wir haben es ja schon in ganz, ganz vielen anderen Saisons gesagt, Bochum ist für mich auch ein Sympathieträger. Also ich mag Bochum irgendwo. Es ist für mich ein geiler Club. Und ich sage, die gehen als Meister hoch.
Okay.
So.
Ja, also bei Bochum habe ich, ich muss sagen, also ich finde, Bochum hat mehr Qualität als Kiel. Weil ich finde, also man muss natürlich sagen, unter dem Eindruck jetzt heute und dem Kader heute, also mit einem Ibrahima Sissoko zum Beispiel oder einem Moritz Bruschinski, der, wo ich glaube, der kann Unterschiedsspieler in der zweiten Liga werden, hast du schon auch richtig starke Jungs dabei. Du hast mit Philipp Hofmann einen Stürmer, wo ich glaube, dass der für die zweite Liga extrem gut sein kann, so eine Kante, wo man so ein klassischer Davy Selke, Terodde, so, wo man weiß, für die erste Liga tut er sich ein bisschen schwer, kommt dann nicht auf so viele Tore. Ich glaube, in der zweiten kann er echt viel knipsen. Wo man sagen muss, ja, Dieter Hecking ist ein guter Trainer, halte ich auch für einen Trainer, der definitiv mit einer Mannschaft aussteigen kann. Hinten hat sich viel geändert. Kevin Vogt ist zurückgekommen zu seinem Ausbildungsverein, mittlerweile 33. Ist aber ein absoluter Leistungsträger. Kevin Vogt ist ein brutal starker Endverteidiger. Und dann haben sie noch Philipp Strompf geholt von Ulm, der letztes Jahr da Abwehrchef war. Auf der Abgangsseite haben sie vor allem Tim Oermann, Lukas Daschner und Bernardo. Das sind alles Verteidiger, die sie da abgegeben haben. Daschner nicht, aber Oermann und Bernardo, die letztes Jahr aber auch Ivan Ordetz gehört noch dazu, die alle Stamm gespielt haben. Also da musste ich einfach die Verteidigung neu finden. Aber insgesamt glaube ich, dass die Qualität ein bisschen höher ist als bei der von Kiel. Und deswegen sehe ich Bochum auf der 3.
Bochum auf der 3. Relegation also. Okay.
Genau.
Interessant. So, dann Elversberg. Elversberg ist für mich irgendwo eine Überraschungstüte, weil man arbeitet viel mit Leihspielern. Das ist ja, das ändert sich somit ja jede Saison. Du weißt ja gar nicht, wer hältst du davon was, wer geht weg. Kriegst du dann wieder adäquaten Ersatz oder findest du dieses kleine Rohdiamantchen, was man ja immer so ein bisschen versucht mit Leihspielern, so für einen guten Preis immer gute Talente zu holen, damit du eine gute Mannschaft zusammenkriegst. Wovon aber Elversberg definitiv immer überzeugt hat, ist, dass die eine hart gute Arbeit machen und ein gutes Konzept haben. Also das funktioniert ja. Es geht die Leistung und die Platzierung von Elversberg gehen ja Jahr für Jahr eigentlich immer mehr nach oben. Reicht für mich aber nicht, dass man da aufsteigt. Dafür ist das System, welches man da fährt mit den Leihspielern, einfach nicht griffig genug. Ich glaube, da haben andere Mannschaften wie Bochum und so weiter noch mehr Fundament. Ich glaube aber, dass man mit einer guten sechsten Platzierung dieses Jahr die Saison beenden wird.
Boah, Digga, da haust du einen raus.
Ah, ich sag dir, Digga, der ist noch ganz zart zu dem, was ich noch heute raushauen werde.
Der ist zart?
Der ist noch zart dagegen, sag ich dir, wie es ist.
Also sagst du hast was vorbereitet, ja?
Ich hab richtige Knaller heute, Digga. Heute ist ein Feuerwerk der Gefühle, ich sag dir.
Gut. Dann mache ich mal weiter. Da haben wir auf jeden Fall jetzt gleich nochmal was zu besprechen. Ich glaube, dass das, was sie letztes Jahr hatten, eigentlich ein Wunder war, dass sie damit hätten aufsteigen müssen, wenn eine Mannschaft wie Elversberg überhaupt in der Lage ist, Erstliga-Fußball zu spielen. Sie haben eine überragende Saison gespielt. Am Ende sind sie knapp gescheitert an Heidenheim. Sie haben unfassbar viel Talent verloren. Mohamed Damar, der zu Kaiserslautern gegangen ist, Elias Baum, U21-Nationalspieler, jetzt zurück zu Frankfurt, Fisnik Aslani, Semih Şahin ist zu Kaiserslautern gegangen, Damar ist nicht zu Kaiserslautern gegangen, Fellhauer, auch ein Top-Spieler, defensives Mittelfeld. Also sie hatten alle Leistungsträger haben diesen Verein verlassen. Dazu kommt noch, der Trainer hat den Verein verlassen.
Horst Steffen ist zu Bremen gegangen. Dafür hat Vincent Wagner übernommen, einen Trainer, der letztes Jahr aus der Regionalliga in die dritte Liga mit der Zweitvertretung von Hoffenheim aufgestiegen ist. Was gekommen ist, würde ich sagen, ist alles eine Wundertüte. Ich kenne keinen einzigen Spieler von denen, die gekommen sind. Zweimal 400.000 Euro ausgegeben, ansonsten auch ablösefrei. Ich kann zu niemandem was sagen, deswegen kann ich auch nicht sagen, dass das absolute Blinde sind. Aber wenn man sieht, dass da die Leute von Magdeburg, Odense, Ingolstadt oder HSV 2 kommen, dann Germira kam von Lautern, ansonsten Luca Pfeiffer noch, der bei Stuttgart keine Rolle gespielt hat. Also das klingt eher nach, ja, entweder genialen Ideen wieder oder aber nach einem Hilfeschrei. Und ich tippe eher auf Zweites. Ich sehe die SV Elversberg auf Platz 15.
Und da sind wir schon mal.
Dann retten die sich knapp vor der Relegation. Ich glaube, das wird ein Jahr, in dem sie hardcore strugglen werden und sich wirklich gegen, also das wird schwer gegen den Abstieg.
Aber ich muss ja schon sagen, ich freue mich ja jetzt schon, wenn wir so weit auseinander sind. Das sind ja die geilsten Calls. Ja,
wenn du, dummer Hund, jetzt irgendwie härter irgendwie auf 14 getippt hast, Alter, dann fahr ich
zu dir. Nein, ja, kannst du machen, dann sehen wir uns mal wieder. Bring aber ja Bier mit.
Na klar.
Und
das stoßen wir drauf an, meine ich.
Das stoßen wir drauf an. Genau, würde ich dir auch einen schönen, saftigen, na egal. Und, aber nein, zum das Kuss ist geben. Auch. Auch. Mehr sage ich nicht. Aber nichtsdestotrotz sage ich dir, wie es ist. Ich mache ja jetzt nicht, um nur zu provozieren. Es sind ein paar Risikocalls bei mir dabei.
Du feierst dich jetzt schon ein bisschen zu hart für deine Calls, dafür, dass du so am Ende so reinscheißt, Alter. Das ist auch schon wieder dünnes Eis.
Nee. Ich bin halt einfach mutig, verstehst du? Das ist so, du fährst halt immer so deine 50 in der Stadt, verstehst du? So ja nicht mehr, weil könnte ja gefährlich werden. Aber ich liebe das Leben, verstehst du? Ein bisschen Risiko, mal gucken. Und ich traue mich dann auch einfach mal so eine These in den Raum zu hauen und zu sagen, ja, bam, verstehst du?
Also der Mut der Verzweiflung quasi.
Ja, könnte auch der Mut der Verzweiflung sein. Ey, ich bin auch ganz ehrlich, also du hast es ja auch gerade ein bisschen. Ich habe doch gar keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, was ich hier mache. Verstehst du? Verstehst du, habe ich jetzt auch sehr oft gesagt, ich würde das Wort jetzt mal streichen.
Verstehe ich trotzdem nicht. Also von daher.
Das ist ja das Problem.
So, das liegt komm, aber wir auch dran. Weiter.
Okay, wer ist jetzt dran?
Komm, bevor ich du dich dir für nur deine sagen, Calls feierst, ich würde mal sagen, ich fange jetzt mal an.
Ja, fang du mal an.
Und zwar machen wir weiter mit dem SC Paderborn. Und da muss ich ehrlich sagen, das, was am meisten, wirklich am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist im Grunde genommen, dass sie, also zumindest bei mir, dass sie mit Lukas Kwasniok den Trainer gewechselt haben. Dafür der neue Trainer, der gekommen ist, ist ein Mann namens Ralf Kettemann. Und ich glaube, den kennen nicht mal Insider oder wirklich Insider im Jugendfußball. Der hat die U19 von Karlsruhe trainiert. Und ich finde das schon wieder interessant, weil wenn du auf die Idee kommst, also Kwasniok ist safe entwachsen, der SC Paderborn entwachsen, ist jetzt auch ein Trainer, der jetzt in die Bundesliga gegangen ist und jetzt Köln trainiert, auch verdient in meinen Augen gute Leistungen in den letzten Jahren. Und da kommt jetzt einer, der quasi eine A-Jugend in Karlsruhe trainiert hat. Und das ist, also das muss doch eigentlich darauf zurückzuführen sein, dass sie da jemanden extrem gescoutet haben und sich von dem extrem viel versprechen, weil sonst ist das keine klassische Nachfolgebesetzung so gesehen.
Also ja. Das Risiko gehst ja sozial ein.
Genau. Ansonsten, was jetzt die Transfers angeht, ist halt so, dass sie ihren besten Spieler oder den mit Abstand besten Spieler in meinen Augen verloren haben mit Aaron Zehntner. Der ist zu Wolfsburg gegangen, haben sie auch 4,5 Millionen bekommen. Ansonsten Elias Ansa auch noch weg, 20-jähriger Stürmer oder beide ja 20, Zehntner auch, zu Union auch 4 Millionen, also gute Einnahmen. Und auf der Ausgabenseite steht so gut wie nichts. Und wenn man jetzt sieht, von wo die Leute kommen, Marco Wörner von der Zweitvertretung Freiburg, von Hannover 2 haben sie eingeholt, von Wolfsburgs U19, aus Wien Wiesbaden, von VfB Stuttgart haben sie den dritten Torwart Dennis Heim geliehen. Das sind alles Spieler, die sind bis auf Nick Betzner keiner älter als 21 Jahre. Also das ist der absolute Jugendwahn. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, was diesen Verein angeht. Trotzdem muss man sagen, das Grundgerüst ist geblieben. Und ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei diesem Trainer, obwohl ich ihn nicht kenne, weil ich irgendwie glaube, dass da jemand kommt, wo sie ganz klar hingeguckt haben, was kann der, was macht der, wofür steht der. Weil das eben so eine außergewöhnliche Trainerentscheidung in meinen Augen ist. Und deswegen sehe ich den SC Paderborn in einem gesicherten Mittelfeld. Die werden nicht um den Aufstieg spielen, dafür ist die Mannschaft zu jung und haben auch zu viel Qualität verloren. Aber die gehen auf 8.
Okay, da sind wir nicht so weit auseinander. Ich finde, du hast vieles richtig gesagt. Und was ich nochmal rausstechen will, ist, wenn du so ein Risiko eingehst, auch so mit den Transfers, ne? Also du hast trotz der hohen Einnahmen, hast du bis jetzt, muss man ja immer sagen, noch nicht groß was rausgehauen. Aber mit dem Trainer, das muss Hand und Fuß haben, sonst würdest du ja niemals so einen Move machen. Du bist ja sonst immer in den letzten Jahren eigentlich eine gute Mannschaft gewesen, die zwar vielleicht sehr schwankend war, aber du hast dich immer sehr gut verkauft. Und das riskierst du ja nicht, weil du jetzt auf jemand sagst, ich habe keine Ahnung mehr vom Fußball, ich hole mir jetzt einen A-Jugendtrainer. So, weißt du, dieses Know-how oder dieses Fußballwissen, das geht ja nicht flöten. Und man sagt ja immer, vertraue dem Prozess. Und ich, in dem Fall vertraue ich der Paderborn. Ich meine, die haben Lucas Copado geholt. Ne? Der hat bei Cottbus eine überragende Saison gespielt, Digga. Das kann nur aufwärts gehen. Bei mir wird der SC Paderborn, auch wenn das eine sehr schwankende Saison sein wird und die werden mit dem Aufstieg per se nicht so viel zu tun haben, aber Paderborn wird überraschen mit diesem Move und die trudeln bei mir auf Platz 5 ein.
Oh. Also spielen die um den Aufstieg auch.
Muss man jetzt mal sehen, wie sich vielleicht die ersten drei auch absetzen. Ich meine, wenn du 15 Punkte Vorsprung hast, ist jetzt übertrieben, aber du weißt, was ich meine, dann kannst du auch mit Platz 5 nichts zu tun haben im Aufstieg. Das ist ja immer die Frage, wie setzt sich das obere Feld ab? Ja, gut. Der nächste Kandidat. Wer ist denn der nächste Kandidat? Oh, der Magdeburg.
Der macht gleich weiter.
Magdeburg. Macht gleich weiter, okay. Man hat ja so ein paar interessante Verpflichtungen gemacht. Ich glaube, da ist eine Leihe von Laurin Ulreich von VfB, Nick Meyer von Hannover. Was waren da noch? Ich habe mir was aufgeschrieben, ich kann meine eigene scheiß Schrift nicht mehr erkennen. Ist ja auch geil, ey. Ist ja auch egal. Erstmal finde ich, ist Magdeburg eine Mannschaft mit sehr viel Potenzial. Du hast ja teilweise echt eine gute Phase letzte Saison gehabt. Man hat gute Spiele dabei gehabt, man konnte es aber irgendwie über eine komplette Saison nicht richtig halten. Und ich weiß gar nicht, wie hieß denn der? Jetzt muss ich mal kurz meinen digitalen Schmierzettel mir angucken, dann kann ich nämlich auch den richtigen Namen aussprechen. Duck, duck, duck. Damit ich besser lesen kann. So. Also Laurin Ulreich hat man geholt, habe ich gesagt, von VfB Stuttgart. Man hat Nick Meyer, Hannover 2. Das sind ja auch so alles so Sachen, wo du denkst, oh, kommen ja alle nur von der zweiten. Sind ja alles von der zweiten. Noah Pesch hat man noch von Gladbach geholt. Magdeburg hat bewiesen, dass man gute Arbeit leistet in den letzten Jahren. Da waren teilweise sehr spektakuläre Spiele dabei. Ich kann mich noch erinnern, wir haben sogar mal einen zusammengeguckt. Weißt du noch, gegen Hertha? Was war das? 5-4 oder was das für ein Quatsch war?
6-4, glaube ich.
Oder 6-4.
Irgendwie eine ganz wilde Nummer, ja.
Das war eine ganz wilde Nummer, ne? Also das hab ich gefeiert. Und Markus Fiedler ist an sich ein guter Trainer. Ich glaube, Magdeburg, also wird irgendwo im Mittelfeld sich eintrudeln. Jetzt muss ich mich ein bisschen festlegen. Bei mir ist es Platz 7. Es könnte auch schlechter sein, aber für irgendwas musste ich mich ja entscheiden, so, aber das wird ein Platz 7 bei Magdeburg. Aber mit dem Aufstieg haben die definitiv nichts zu tun diese Saison.
Ja, Magdeburg hat halt extrem einen Aderlass gehabt, was jetzt in Torbeteiligung in der letzten Saison angeht. Ich glaube, die haben ungefähr 30 Scorerpunkte verloren. Plus halt, und das kam jetzt kurz bei dir ein bisschen kurz in deiner Analyse, die haben halt Christian Titz verloren. Und Christian Titz ist einer der besten Zweitligatrainer wahrscheinlich.
Ja.
Der ja jetzt zu Hannover gegangen ist. Und das ist, glaube ich, das größte oder wiegt am schwersten. Die größte Veränderung ist halt die auf der Trainerposition. Ein neuer Trainer ist Markus Fiedler. Markus Fiedler kommt aus Stuttgart 2. Der hat den Abstieg letztes Jahr knapp in der dritten Liga vereiteln können. Allerdings hat die Mannschaft, also was X-Punkte angeht, also X-Points angeht und X-Goals, den schlechtesten Wert. Also die haben eigentlich überperformt mit dem Klassenerhalt. Den haben sie jetzt geholt, dem vertrauen die das Erbe von Christian Titz an. Ist für mich eine Wundertüte, ist lange nicht so spannend für mich wie der Trainer von Paderborn. Muss ehrlich sagen, bin sehr pessimistisch, was es angeht. Ich glaube, dass also der Spielstil von Magdeburg so nicht zu halten sein wird. Wie gesagt, dazu kommen halt die Abgänge, die ganzen Scorerpunkte. Laurin Ulrich halte ich für einen sehr interessanten Spieler, der ja auch schon häufiger mal im Stuttgarter Profikader war. Ansonsten bin ich eher pessimistisch, denke, das wird ein Jahr, wo sie sich neu aufstellen müssen. Und deswegen wird es eine Saison im unteren Mittelfeld Magdeburg auf die 13.
Auf die 13, okay. Ja, man muss aber bei Stuttgart 2 immer sagen, ne, den Klassenerhalt. Und das Thema hatten wir letzte Saison ja auch.
Haben sie am Ende mit den Profis geholt?
Ja, am Ende mit den Profis, aber er hat auch viele Spiele gehabt, wo er halt auch nur das Fallobst hatte. Ne? Es ist halt immer, ich finde, eine Zweitvertretung zu bewerten, also von der Leistung her, immer schwierig. Also für den Trainer auch den Trainer zu bewerten, weil irgendwie hat er gefühlt 18 verschiedene Kader. Und ist das jetzt eine gute Leistung, ist das eine schlechte Leistung? Das wage ich immer nicht so richtig zu. Weil zwischendurch, wo die Profis halt nicht unten waren, wo es vielleicht noch besser aussah, da hast du halt mit dem, ja, ich möchte nicht Schmutz sagen, meine Zweitvertretung spielt kein Schmutz, aber du weißt, was ich damit sagen will. Ich finde, das Leistungsgefälle in der Zweitvertretung erinnert sich ja manchmal von Woche zu Woche so krass, dass ich es schwierig finde, da irgendwie auch mal eine Handschrift von einem Trainer zu sehen. Ist das jetzt eine gute Leistung? Ist eine schlechte Leistung?
Weiß ich nicht. Ja.
Genau, das wollte ich noch.
Ist halt immer am Ende schwer einzuschätzen, was für ein Kader du am Ende zur Verfügung hast, ne? Und wie stark das ist, da hast du natürlich recht. Aber ich bin gerade am Gucken, in welcher Saison war das denn, als die Bayern Drittligameister wurden?
Oh, das ist eine Weile her, Digerchen.
Ist das echt so lange her?
Ja, ich glaube, das ist schon eine Weile wieder her. Wo bist du jetzt, in welcher Saison?
22, 23 oder sowas.
Nee, ne? Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus 19, 20, 20, 21 gesagt. So, in dem
so Dreh. Lange ist das her?
Ja, ich bin der Meinung, das ist schon wieder eine Weile her.
Man verschätzt sich ja auch, ne?
Ja.
Weil ich bin der Meinung, da, wenn man sich heute den Kader anguckt von damals, ne?
Ja.
Geisteskrank.
Ja.
Warte mal jetzt vielleicht.
Wir haben ja Zeit, mein Bester. Wir haben ja Zeit.
18, 19.
Krass. 18, 19, siehst du? Ja. Noch länger, als ich sogar dachte.
Ja. Okay, Moment.
Na klar. Wir bleiben dran.
Wenn du den Kader anguckst.
Ja.
Wo sind sie? Bin ich denn dumm oder was?
Willst du eine ehrliche Antwort oder
nee.
Wollen wir so stehen lassen?
Ah, stehen lassen. Warte. Jetzt habe ich's. Den müssen wir uns geben.
Mhm.
Wenn er lädt, ich muss irgendwie gerade immer zweimal so. Wenn du dir den Kader anguckst.
Ja.
Ich habe es in Erinnerung, dass der krass ist. Wenn mein Internet mal gerade schneller wäre. Ich weiß auch nicht, warum ich hier immer fünfmal
auf den Link klicken muss. Digga, das ist Transfermarkt. Geht bei mir auch sehr langsam heute, muss ich dazu sagen.
Ist es so? Bin ich entschuldigt? Ja.
Du bist entschuldigt. In dem Fall bist du echt entschuldigt, Digga. Ich hau ja gerne auf dich drauf, aber ja, nicht wenn es nicht stimmt.
Service unavailable.
Ja,
so lange gewartet für nichts.
Das ist ja gut.
Eine Chance gebe ich ihm noch. Pass auf.
Ja.
Nö, okay. Das ist natürlich jetzt traurig, dass ich euch so lange warten lasse und am Ende. Aber ich bin der Meinung, da sind halt so Leute wie der ganz junge Musiala schon drin und so gewesen.
Ja, und, ja und Musiala Joshua, war auf jeden Fall dabei.
Und Joshua Zirkzee.
Nee, nicht Kimmich.
Nee, Kimmich, Digga, Alter. Bist du Heimat 2016 schon EM gespielt?
Ja, ist ja richtig. Mann, wegen Joshua Zirkzee meinst du?
Zirkzee, ja, ja. Zirkzee war dabei. Ja. Und also da war, ich glaube, Kretzig und so, also da richtig, richtig krasse.
Ja, das war ein richtiger Talentekader.
Das war ein richtiger Kader, ja. Ja, ja.
Gut.
Naja, gut, und damit bist du Meister geworden, das haben sie alle zu Hoeneß gesagt damals, krasser Trainer und so ist er ja auch, aber im Endeffekt muss man natürlich auch sagen, du kannst, oder worauf ich hinaus will auf dem Punkt ist, du hast halt ab und zu eventuell auch mal dann eine Mannschaft dabei, mit der du halt dann einfach komplett auseinander nimmst, weil da so ja. viele gute Talente ja. drin sind. Das ist jedes Jahr eine neue Wundertüte. Die gehen dann natürlich ab nach oben oder werden gewinnbringend verkauft und nächstes Jahr hast du dann schon wieder einen ganz anderen Kader.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wir waren bei Magdeburg und ich hatte sie auf der 13 im unteren Mittelfeld, werden aber nichts mit dem Abstieg zu tun haben, in meinen Augen.
Gut, und dann machen wir mit der Fortuna weiter. Der Fortuna Düsseldorf, immer ein heißer Kandidat um den Aufstieg, spielt ja eigentlich tendenziell immer im oberen Drittel mit. Hat auch ein sehr potenzieller Verein, du hast eine reiche Stadt im Background, ist eine große Stadt und Traditionsverein und so weiter und so fort. Ich finde die Transfers ganz interessant, ne? Also man hat sich ja Kenneth Schmidt von Freiburg ist ein Zugang. Dann hat man den, einen Cedric Itten von den Young Boys. Aus Ajax kam der Christian Rasmussen. Also ich finde, das sind sehr interessante Transfers. Man hat natürlich ein bisschen was abgeben müssen. Nach Köln zum Beispiel Johannesson. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig ausspricht. Isaac. Nennen wir ihn Isaac.
Johannesson, oder?
Johannesson, ne? Johannesson. Ja, genau, Johannesson. Ja. Und trotz alledem, die Fortuna.
Auch geil, ne? Der hat letzte Saison noch das Wappen von Düsseldorf geküsst und geht jetzt nach Köln.
Ja, so ist das mit dem Küssen, ne? Mal einen Abend küsst er halt Chantal, nächsten Tag küsst er halt Jasmin. Also, das ist halt, das kommt halt vor. Für mich, Fortuna Düsseldorf, wie gesagt, eigentlich ist es immer ein Aufstiegskandidat, immer einer, der oben mitspielt. Ich glaube, vor 2 Jahren. Waren sie Platz 3 in der Relegation?
Oder ja, da sind sie ja so gegen
vor 2 Jahren, ne?
Ja, sind sie, ne, da haben sie das Hinspiel 3-0 gewonnen, Rückspiel 3-0 genau. verloren.
Das war vor 2 Jahren. Ich habe ja echt kein Zeitgefühl mehr. Ja. Das ist schon wieder so lange her. Die Fortuna macht bei mir Platz 4. Wird wieder mitspielen, wird aber nicht reichen. Aber wird wieder Spaß machen. Und ich glaube, die haben sogar jetzt schon wieder angekündigt, dass es einzelne Spiele geben wird, wo Tickets frei erwerblich sind, ne? Ich glaube, wo Tickets in großem Stil verschenkt werden. Da gab es ja schon mal so eine Aktion bei Düsseldorf.
Und da haben wir für 0 Euro gemacht, ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Und da soll es jetzt auch wieder in dieser Saison einzelne Spiele geben, wo man das machen will. Auch ein super interessantes Konzept. Müssen wir eigentlich auch mal vertiefen, Digga. Ist mir mal so aufgefallen.
Ja, ja.
Ja, also, lange Rede, gar keinen Sinn. Platz 4.
Ja, über die Transfers hast du geredet. Ich finde auch, der Kader ist stabil zusammengeblieben, worüber man noch reden kann. Ich finde Marcel Lottger noch ganz interessant, weil der ja mal bei Hertha war und da bin ich gespannt, ob er sich gegen Kastenmeier im Tor durchsetzen kann. Ich würde es Lotti wünschen, weil er echt ein cooler Typ war. Ansonsten David Kovnacki hat sie verlassen, der hat letztes Jahr 13 Tore gemacht und war einer der Top-Jungs da in der Offensive. Der ist jetzt zu Hertha gegangen, und wird sicherlich bei Düsseldorf fehlen. Und dennoch glaube ich, dass Düsseldorf auch einen der besten Trainer der zweiten Liga hat mit Daniel Thun. Sind sehr gefestigt. Letztes Jahr musste man wahrscheinlich diesen Relegationsschreck ein bisschen überwinden. Haben eigentlich gut losgelegt, sind dann ein bisschen abgerutscht, haben sich trotzdem jetzt dann hinten raus gefangen. Auch wenn es dann nicht mehr für ganz oben gereicht hat. Ich glaube, dass sie eine sehr, sehr stabile Saison spielen werden und deswegen glaube ich, dass sie auch einfach reif sind. Es geht hoch auf die 2.
Oh, das ist, glaube ich, dein erster Aufsteiger jetzt, ne?
Das ist mein erster Aufsteiger.
Ja, ja. Oh, interessant. Finde ich gut. Okay. Dann kommen wir jetzt zu den Teufeln. Kaiserslautern. Die haben ja jetzt dieses Jahr Jubiläum, 125 Jahre Kaiserslautern, wenn ich mich, oder 120, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall lange. Und, Digga, das Sondertrikot. Halt mal die Arme fest, Alter. Ja, ja. Das ist ja, ja, ja wohl, also nicht mal als, also ich bin ja kein Lautern-Fan, ich bin ja, man findet den Verein sympathisch, aber da überlegt man ja schon, ob man sich selber dieses Trikot holt. So geil sieht das aus. Das ist der Wahnsinn. Feiere ich brutal dieses Trikot. Schon allein dafür hätten sie einen Aufstieg verdient, nur für dieses Trikot. Wird es aber nicht geben bei mir. Ich finde, die größte Lebensversicherung haben sie verloren. Das ist Ragnache, der nach Köln gegangen ist für 4,5 Mille. Dann hat man noch einen Philipp Karlock verloren für 2,8 Millionen und auch einen Jan Guillaume-Mare, oder Guillaume-Mera, so ist richtig.
Guillaume-Mera, genau.
Auch so, das sind alles so Leistungsträger und gerade Ache, ne? Also der war ja der, das war die Lebensversicherung bei Lautern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Lautern letztes Jahr war geil, hat Spaß gemacht von den Ergebnissen, aber da waren echt viele, viele Spiele dabei, wo ich mir dachte, krass, Alter, dass die 3 Punkte geholt haben, verstehe ich jetzt auch nicht, aber die haben es gemacht. Und das wird sich diese Saison in meinen Augen nicht wiederholen. Die Lebensversicherung ist weg, ich sehe jetzt nicht, wer diese Lücke füllen soll. Da sind zwar ein paar Transfers, so man hat einen Ivan Pratanien. Ja, ey,
und braucht nur noch. Ja, ich denke, du hast gelesen, Digga, in, ja, der, aber, in der Sommerpause.
Digga, ja, ich habe gelesen, aber Digga, Deutsch habe ich gelesen. Der ist Kroate, Digga. Tut mir leid, aber ich kann ja nicht jeden kroatischen Namen richtig aussprechen.
Ivan Pretain und der andere heißt Emreli.
Ja, danke. Dann hat man noch einen Semih Şahin geholt von Elversberg. Also, das reicht mir einfach nicht. Mir fehlt da so hart die Tiefe in dem Kader noch. Vielleicht passiert noch ein bisschen was, aber Stand jetzt, so wie das Konstrukt aussieht, wandert bei mir Lautern im gesicherten Mittelfeld, hat oben kein Mitspracherecht, unten aber auch nicht, auf Platz 12.
Gut, mach jetzt kurz und knapp, da schließe ich mich an. Bei mir landen sie auf 10 und würde auch sagen, Ragnar Ache ist ein Stürmer, den können sie halt nicht auffangen. Ich finde Semih Şahin ein bisschen interessanter als du, weil der richtig krass war letztes Jahr bei Elversberg, war einer der Gründe, warum die auf 3 gegangen sind. Ist ein technisch mega guter Spieler für die zweite Liga. Ivan Pretain und Emreli werden sicherlich kein 1:1 Ersatz für Ache sein. Da ist die Frage, ob das mit den auf mehrere Schultern verteilen klappen wird. Ich halte Thorsten Lieberknecht eigentlich für einen guten Trainer oder hielt ihn immer für einen guten Trainer. Bin gespannt, ob der jetzt immer noch so zündet oder ob der sich nicht da auch langsam mal ein bisschen abnutzt. Deswegen Lautern auf die 10, ganz sichere Saison. Aber ich glaube, dass die Fans und das ganze Umfeld, auch im Verein, tendenziell mehr erwartet als das. Ich glaube, die würden schon gerne nach oben gucken. Die müssen jetzt nicht aufsteigen, so wie andere Vereine, aber ich glaube, die würden schon gerne ein Wort mitsprechen im Aufstiegskampf. Sind wir uns aber beide einig, das werden sie nicht tun.
Ja, da fehlt einfach noch ein bisschen was. Obwohl ich es mir natürlich auch wünschen würde, ne? Wenn man nach Sympathie geht, würde ich es mir hart wünschen.
Ja, auf jeden Fall. Aber können wir weitermachen, wenn es nach Sympathie geht, bei mir zumindest, würde ich es mir da auch wünschen. Der Karlsruher Sportclub nämlich hat im Grunde genommen ein ruhiges Jahr erlebt in meinen Augen, hat den Trainer behalten, hat auch da wieder einen, ich darf das nicht so oft sagen, sonst verliert es an Kraft, aber auch da einen der besseren Trainer der zweiten Liga. Mit Daniel Eichner oder Christian Eichner heißt er ja. Mit Christian Eichner an der Zugangsseite ist im Grunde genommen nicht viel passiert. Sie haben einen geholt, der heißt Christian Bernard, nicht Juan Bernard, nicht zu verwechseln.
Ja, der wurde ja auch die Champions League versauen bei der Kast.
Der wurde die Champions League versauen. Deswegen holen sie den natürlich nicht.
Ja. Cleverer Move.
Das muss man auch so sagen. Aber der sagt mir nichts, der kommt aus Bulgarien und dementsprechend habe ich den noch nie gehört. Ansonsten
Wie heißt denn der Verein?
Botev Plovdiv.
Ja, genau. Und mich hier blamen, da weil ich einen kroatischen Namen nicht kann, Junge.
Und ja, ich bin ja clever und spreche den einfach nicht aus.
Ja.
Ansonsten Max Weiß verloren, den Torwart, den Stammtorwart letztes Jahr an den FC Burnley, haben sie abgegeben für 4 Millionen. Leon Jensen geht ablösefrei zu Hertha. Robin Bormuth ablösefrei nach Saarbrücken. Das sind schon auch ja, Abgänge, die ins Kontor schlagen. Insgesamt glaube ich, eine Mannschaft, die aber einen Schritt seitwärts gemacht hat, ein Wannizek konnte gehalten werden, unter anderem, das sind wichtige Eckpfeiler, deswegen Karlsruhe ähnlich wie letztes Jahr und gehen auf die 7.
Okay. Ich würde es kurz und schmerzlos machen. Karlsruhe wird für mich eine absolute graue Maus. Du hast es gesagt, es gibt keine krassen Zugänge. Es gibt vielleicht einen bemerkenswerten Abgang, das ist halt der Torwart. Ist für mich Platz 10 und somit quasi das graue Mittelfeld.
Jo.
Nun, sind wir uns einig.
So. Da sind wir uns mehr oder weniger einig. Ich sehe die ein bisschen besser. Ich glaube schon, dass die eine Mannschaft haben, die auch mal richtig die Großen ärgern kann. Und Platz 7 ist keine schlechte Platzierung. Es hat aber am Ende nichts mit dem Aufstieg zu tun. Ich glaube auch nicht, dass die Liga nochmal so eng wird wie letztes Jahr, muss ich dazu sagen. Also ich glaube, mit Platz 7 bist du dann schon ein Stück auch weg. Nicht so wie letztes Jahr, wo bis Platz 10 zum 30. Spieltag gefühlt jeder im Aufstiegsrennen war.
Ja, das stimmt schon.
Ja. Soll ich weitermachen oder willst du anfangen?
Komm,
mach ich weiter. Hannover 96 mit neuem Trainer, mit Christian Titz, einen, wie schon erwähnt, einen der besten Trainer der zweiten Bundesliga, sicherlich ein Trainer, der auch, wenn er mit Hamburg damals aufgestiegen wäre, wahrscheinlich mittlerweile ein guter Erstligatrainer wäre, ist er leider nicht damals, hat den Weg über Magdeburg gewählt, hat Magdeburg eine neue Identität gegeben, ein absolut gutes Ballbesitzspiel und geht jetzt auf zu einer Mannschaft, die wahrscheinlich von sich selbst sagt, auch wenn sie es nicht so offiziell äußert, dass sie gerne aufsteigen wollen. Das Problem, was ich bei denen sehe, ist, dass sie einfach einen unfassbaren Umbruch haben. Ich glaube, 13 Neuzugänge alleine. Da war extrem viel Rotation drin. In Halzenberg hat die Karriere beendet. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Stürmer, der auch U21-EM gespielt hat. Tresoldi, den meine ich. Tresoldi ist weggegangen. Das sind schon auch absolute Leistungsträger. Jessica Gangkamp ist wieder weg. Und dementsprechend ist da schon auch echt Qualität raus. Ich glaube, das kann man in einem Jahr nicht so schnell auffangen. Sie haben Franz Roggo von Dortmund 2 geholt, an dem war Hertha auch dran. Das ist ein interessanter Spieler. Die haben mit Nahuel Noll einen Torwart geholt von der TSG Hoffenheim. Mit Marius Wörl haben sie einen der Überflieger aus der Aufstiegsmannschaft und DFB-Pokalfinalmannschaft von Arminia Bielefeld geholt. Wannis Tahibi und Virgil Gita angeht, kann ich nichts sagen. Für die haben sie jeweils 1 Million ausgegeben. Ist für mich eigentlich eine Überraschungsmannschaft dieses Jahr, wenn sie nicht so einen guten Trainer hätten und an sich letztes Jahr auch schon eine Mannschaft gehabt hätten, die um den Aufstieg mitspielen muss, würde ich sie wahrscheinlich als graue Maus einstufen, weil ich glaube, dass sie sich finden müssen. Mein Tipp ist, es geht ganz schlecht los und wird immer besser und am Ende reicht es dann aber einfach aufgrund einer schlechten Hinrunde nicht, da noch an die Aufstiegsplätze ranzukommen. Sie werden aber auf 5 landen.
Okay, auf 5. Ja, da bin ich ein bisschen weiter weg von. Du hast das meiste schon gesagt, das ist ein absoluter Umbruch. Ich finde auch viele Leihen, ne? Also ich glaube, 4 Leihspieler hat man sich geholt, die ich auch schwer einschätzen kann.
Rabbi Matondo ist ganz interessant, ne? Nur noch dazu, weil du es gerade ansprichst, der hat ja auch mal bei Schalke gespielt früher. Erinnerst du dich? Als ganz junger Spieler.
Ja, da war aber ganz blutjung.
Ja, aber das war noch ein Schalke, was
ein gutes Schalke konnte. Das war noch ein gutes Schalke, ja.
Der hat mal 9 Millionen Ablöse gekostet.
Ach, jetzt.
Und dann ist der damals zu Schalke nach 2 Jahren, dann ist der für 8 Millionen, nicht Quatsch, hat 9 Millionen damals Schalke gekostet, ist dann als Laie dann zu Stoke und dann hat sich so ein bisschen verlaufen und ist dann später zu den Glasgow Rangers gegangen und wurde jetzt auch von den Glasgow Rangers ausgeliehen. Also das war mal ein Riesentalent, der den Durchbruch einfach nicht geschafft hat.
Ja. Das ewige Talent dann quasi.
Ja.
Deswegen, Hannover wird, glaube ich, ein Konsolidierungsjahr brauchen. Und deswegen das, was du gedacht hättest, habe ich gemacht. Ich habe sie als graue Maus verbucht auf Platz 9. Glaube aber, dass die Saison danach dann weitaus besser wird, wenn der Trainer natürlich bleibt und alles andere. Aber für mich ist der Umbruch einfach zu doll, ist mir zu dicke. Und ich gehe auch voll mit, der Start wird eine Katastrophe werden, glaube ich. So, wen haben wir jetzt? Jetzt haben wir Nürnberg.
Ja.
Nürnberg ist für mich eine Wundertüte. Ich kann bis heute nicht wirklich sagen, was ich vom Trainer halte, also von Klose.
Viele sagen ja gut.
Ja, und ich bin auch immer geneigt, auch zu sagen gut, aber ich irgendwie, also weißt du, mir fehlt so immer so ein bisschen das Unterfüttern, dass ich mir wirklich sage, der ist richtig gut. Ich tue mich da schwer noch. Also ich habe mir als Spieler sehr gemocht, aber als Trainer kann ich ihn einfach selber noch nicht richtig greifen. Du hast auch da einige Zugänge und auch einige Abgänge. Somit ergibt sich für mich dann auch natürlich so ein bisschen dieses Wundertütenphänomen. Ich finde, wenn du mal einen Haufen Abgang hast auf Zugang, das ist ja dann quasi nicht mehr richtig vergleichbar mit der letzten Saison, weil gefühlt der halbe Kader einmal durchgewurschtelt wurde. Und ich kann als Spieler nicht, der beste Transfer wäre ja aktuell Luca Lochroschwili. Alter. Von Cremonese so, das ist halt, die kann ich nicht greifen, so. Weiß ich nicht, was ich von halte.
Wieso denn nicht? Warum kannst du das denn nicht greifen?
Digga, da kann ich so einiges nicht greifen. Cremonese habe ich letzte Saison halt nicht viel verfolgt, mache ich sonst immer, aber letzte Saison sind die ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen weiß ich halt nicht. Und du hast halt sowas wie Kastrup verloren, dafür 400 Mille, bring halt für an Gladbach, gibt halt schön Geld, muss man ja mal sagen. Damit kann man arbeiten. Da Ferner ist gegangen Richtung Dresden, Filatzen nach Brøndby, so, das sind ja so die drei Großen, die ein bisschen Geld auch in die Kasse gespült haben. Deswegen echt schwierig einzuschätzen, ist für mich auch eine absolute Wundertüte. Auch graues Mittelfeld habe ich jetzt verbucht unter Platz 8, könnte aber genauso auch 9 oder 10 sein. Also, das ist für mich alles graue Mitte. Ist jetzt ein bisschen Klose-Sympathie, warum ich die auf die 8 packe, weil ja so viele sagen, der ist gut. Ich glaube den anderen jetzt einfach mal und habe mit Klose-Boni die auf die 8 gesetzt.
Ja, interessant, ich habe das schon häufiger gehört, dass es viele gibt, die glauben, dass der Trainereffekt nächstes Jahr richtig einschlägt und die deswegen teilweise so richtig hochgehen. Also ich habe jetzt keine Prognose gesehen, wo die auf 2 stehen oder sowas, aber so, ich habe schon Prognosen gesehen, wo die auf 4-5 stehen. Also da gibt es wirklich viele, die Nürnberg richtig was zutrauen. Ich halte Klose auch, also der war ja wirklich sehr skeptisch und beäugt am Anfang. Und man hat dem eigentlich eher das Scheitern zugetraut als ein Erfolg. Mittlerweile hat sich da die Stimmung sehr gedreht. Ich glaube auch, dass Klose einen guten Job bis jetzt macht und er wird auch weiterhin einen guten Job machen. Zu den Zugängen oder Abgängen hast du eigentlich alles gesagt. Ich würde noch Samir Telalovic kurz hervorheben. Der hat letztes Jahr bei Ulm gespielt und war einer der Lichtblicke, hat auch eine ganz gute Scorerwerte da für einen Absteiger eben erreicht und wird sicherlich eine gute Rolle auch bei Nürnberg spielen können. Mit Kastrup hast du natürlich einen riesen Abgang und man muss halt hoffen, dass der Kader zusammenbleibt. Ich wollte jetzt, glaube ich, auf Justwan zu sprechen kommen. Kasper Janda natürlich zu sprechen kommen. So, der muss halt bleiben. Ne? Kasper Janda, eins der größten Talente, was die Liga zu bieten hat. Das wäre sicherlich ein Leistungsträger und traue ihnen deswegen auch zu, dass sie eine gute Saison spielen. Ich glaube aber, es gibt einfach zu viele Mannschaften, über die wir jetzt schon geredet haben, die es am Ende besser machen werden. Wie gesagt, zum Beispiel bei Hannover, da hattest du ja die auf 9 gesetzt. Da sehe ich es auch so ein bisschen, die könnten jetzt auch tauschen. Ich hatte Hannover auf 5, du auf 9. Ich habe die Nürnberger auf 9. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie ein bisschen besser abschneiden. Ich glaube aber an die ein oder andere Mannschaft, wie zum Beispiel Paderborn, Karlsruhe, dass sie einfach ein bisschen gefestigter sind, ein bisschen mehr Substanz sogar noch haben. Und deswegen Nürnberg auf 9. Ich weiß nicht, ob sie damit zufrieden wären selber. Wahrscheinlich haben sie ein bisschen höhere Ziele. Aber für mich spielen die eine grundsolide Saison, hat aber nichts mit oben zu tun. Aber auch nicht mit unten.
Mhm. Gut, mit Blick auch auf die Zeit würde ich jetzt mit der Hertha BSC weitermachen. Das ist ja dein Steckenpferd und ich werde dir so natürlich ein bisschen jetzt mehr Raum lassen. Hertha BSC muss man ja ganz, ganz klar sagen, ich versuche dich ja immer aufzuziehen und ich versuche dir ja auch immer einen Stock zwischen die Beine zu werfen, aber definitiv ein Aufstiegskandidat, wenn nicht der Aufstiegskandidat in dieser Saison. Ich glaube, der größte Druck liegt auch auf der Hertha. Man konnte seine ganzen Leistungsträger, bis auf Maser, konnte man halten im Großen und Ganzen. Du hast einen Rese gehalten, eine absolute Galionsfigur für den Verein. Der hat seinen Rentnervertrag da bekommen mit Weiterführung und ich glaube, der wird er da auch die Sitze noch abpudern mit 80. Also alles cool. Du hast dich gezielt verstärkt. Du hast schon gesagt, Kovnacki ist gekommen. Paul Seguin, den einzigen Schalker, der noch gerade auslaufen konnte, hat man geholt. Ein Kolbe hat man geholt. Also es sind alles sehr, sehr gute. Ein Krattenmacher, super Talent von den Bayern. Das sind alles so Transfers, wo man sagen kann, da steckt echt eine Idee dahinter und das hat Hand und Fuß. Leider muss man aber, und das ist das, warum ich ein Stück weit, da kommt zu dieser der Mini-Skeptiker, das hat man sehr oft schon über eine Hertha gesagt und Hertha stolpert oft über sich selber. Nicht, weil man es nicht kann, nicht, weil man nicht die Qualität hat, sondern weil man selber sich im Wege steht. Ob das interne Reibereien sind mit irgendwelchen Sponsoren, ob das irgendwelche Strukturen sind, irgendein Präsident, und damit meine ich jetzt nicht Kai, sondern andere, wo man immer so ein paar Themen hatte, Nebenkriegsschauplätze, die sich dann immer irgendwo ein Stück weit auch auf die Leistung der Mannschaft gelegt hat. Und ich glaube, deswegen wurde es nur, und das muss man aus härter Sicht sagen, nur Platz 3. Man geht in die Relegation, aber ich nehme es jetzt schon vorweg, man wird diese erfolgreich bestehen.
Hertha auf die 3. Du siehst Hertha nächstes Jahr in der ersten Liga.
Ich sehe Hertha nächstes Jahr in der ersten Liga und aber über die Relegation.
Gut, dann mache ich mal weiter. Ich will es gar nicht so lang machen, nur weil es mein Verein ist. Ich will es eigentlich nicht länger machen als bei dem Rest. Man hat mit Stefan Leitl einen Trainer jetzt, mit dem man aus der letzten Saison rausging, wo man schon auch einen Aufwärtstrend gesehen hat über die Zeit, wie er da war. Geht man jetzt in die Saison, die Mannschaft weiß, was er will. Er kann seinen Spielstil besser vermitteln. Ich habe jetzt natürlich die Vorbereitung intensiv verfolgt, würde sagen, sie haben eine insgesamt gute Vorbereitung gespielt auch. Und das ist der Wermutstropfen, wenn es halt schon doch einige an Verletzungspech gab. Man hat, und das muss man sagen, Benny Weber hat gekocht. Der hat wirklich gekocht in diesem Sommer. Mit Ibrahim Maser, Derry Sherhand hat er 14 Millionen eingenommen und er hat nur 1 Million ausgegeben für Maurice Krattenmacher, der für mich fast schon der Player to watch ist in dieser zweiten Liga, weil er eine unfassbare Vorbereitung gespielt hat und als Riesentalent von Bayern München ausgeliehen wurde. Der kann ein absoluter Durchbruch sein. Dann hat man mit Sebastian Gröning den Torschützenkönig der dritten Liga letztes Jahr geholt, mit Leon Jensen ablösefrei, einen sehr guten Spieler von KSC, der mindestens ein Kaderspieler ist, wenn nicht sogar einer für die erste Elf. Niklas Kolbe hat man von Ulm geholt, war letztes Jahr Stammspieler in der Innenverteidigung und wird sich dieses Jahr auf jeden Fall einen Konkurrenzkampf liefern. Mit Paul Seguin von Schalke hat man einen Spieler geholt, der schon mal unter Leitl gespielt hat. Die kennen sich, die schätzen sich und es ist definitiv ein Spieler, der für die zweite Liga ein guter Spieler ist. Und mit David Kovnatski hast du wirklich einen Top-Stürmer geholt. Und so, und das mit, man muss Ibo Maser, Derry Sherhand, Jonjo Kenny muss man nennen. Das sind auch viele Scorer-Punkte, die den Verein verlassen haben. Das sind absolute Stammspieler gewesen. Die haben, glaube ich, in Summe ungefähr knapp 100 Startelf-Einsätze letztes Jahr gehabt. Und nichtsdestotrotz hat man halt ganz, ganz wichtige Säulen behalten. Linus Gechter ist geblieben, Tjaak Ernst ist geblieben, Cuisance ist geblieben, Rehse ist geblieben. Das ist für mich, und das sage ich wirklich mit allem Bemühen, um diese Brille abzunehmen, die Fanbrille, das ist für mich der wahrscheinlich beste Kader der Liga. Und es ist jetzt das richtige Jahr, um aufzusteigen und du weißt, welcher Platz fehlt. Ich sehe sie auf der 1.
Ja, also hätte mich auch
und stark ich muss ehrlich sagen, ich habe, weil ich ja weiß, was kommt, ich habe wirklich ganz viel rum überlegt und es gibt natürlich eine Welt, da landen die nicht auf der 1, das ist keine Frage. Aber für, also die sind ja nicht nur bei den Buchmachern Top-Favorit. Die sind ja, ich habe so viel gesehen, ich habe die Broski-Show gesehen, da sitzen 6 Leute im Kreis und alle tippen Hertha auf die 1. Ich habe mir die Kader angeguckt, auch im Hinblick jetzt auf diese Tabellentipperei hier. die wahrscheinlichste Platzierung in meinen Augen von Hertha BSC, auch wenn es natürlich am Ende alles anders kommen kann, für mich Stand heute ist die 1. Ey. Und ich wünsche es mir sehr. Und gleichzeitig habe ich Angst vor dem ersten Spiel gegen Schalke am Freitag.
Ich bin echt gespannt. Es wird witzig. Es wird einige Folgen wieder witzig werden. Dieses Platz 1 werde ich dir mindestens einmal um die Ohren hauen dürfen. Wenigstens mal so als Zwischenergebnis. Aber ich glaube, du wirst dich diese Saison wirklich über den Aufstieg freuen können. So, Darmstadt 98. Da habe ich mich hart schwer getan. Letzte Saison war nicht so, muss man ja ehrlich sagen. Mir fehlt irgendwie so ein bisschen bei Darmstadt. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich Darmstadt greifen soll. Das ist nicht Fleisch, nicht Fisch für mich. Mir fehlt da so ein richtig krasser Plan. Auch mit den Zugängen und Abgängen weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Alles, was man halberwegs kannte, ist irgendwie ein bisschen gegangen. Man hat einen Patrick Pfeiffer von Augsburg geholt, einen Bialek von Wolfsburg, ablösefrei. So, ein Güler aus der dritten Liga hat man sich geholt. Von Viktoria Köln. So. Reicht das für die zweite Liga? Oder ist das vielleicht einfach ein falsches Investment? Und jetzt haue ich den ersten Knaller raus. Ich glaube, das wird ein richtiges, räudiges Jahr für Darmstadt. Und Darmstadt wird absteigen.
Ach was.
Auf Platz 17. Das ist der erste dicke Knaller, den ich hier heute raushaue. Okay. Für mich geht Darmstadt runter. Ja?
Ich sehe auch, dass sie kein geiles Jahr spielen. Ich halte da eben den Trainer auch für nicht so geil. Ich bin kein Kohfeldt-Freund. Finde aber, der Kader hat sich nicht so krass verändert und glaube auch, dass da nicht so viel passieren wird. Deswegen gehe ich auf 12 bei Darmstadt. Mhm. Also quasi ein vor Magdeburg, weil ich glaube, dass Magdeburg mehr Probleme haben wird und Darmstadt ist aber ähnlich. Also das wird nichts, wo man jetzt lange träumen kann. Ich sehe aber schon noch ein, zwei Mannschaften drunter, um ehrlich zu sein. Deswegen, aber es ist ein Call. Also ich bin da überrascht. Ich würde mich also, wenn du das richtig siehst, dann muss man natürlich auch mal einen Hut ziehen.
Das ist mein erster mutiger Call. Ich habe mich echt schwer getan so, aber ich dachte mir, ach komm, gehst du mal auf Risiko und callst da einfach mal ein richtiges Zeichen, ja.
Muss man auch mal die Eier in der Hose haben.
Da muss man auch einfach mal die Eier in der Hose haben, genau. Entweder wird es bestraft oder man lacht drüber oder man feiert es. Also eins von beiden wird es ja werden.
Dann würde ich mal weitermachen mit Greuther Fürth. Man hat auch da viele Zugänge. Für mich mit Matthias Olesen einen Bekannten geholt, der jetzt aber bei Köln eher auf dem Abstellgleis war. Ansonsten für mich jetzt nicht die guten Transfers. Schon immer führt eher auf junge Spieler, so auch diesen Sommer wieder. Mit Johan Cabrera auch eingeholt von Augsburg. Ansonsten einfach eine junge Mannschaft. Thomas Kleine, alter Ex-Spieler auch jetzt als Trainer, ist glaube ich auch neu gekommen als Trainer. Viel gekommen, viel gegangen, sehr viel, Rotation im Kader. Ich finde auch schwer einzuschätzen. Ich finde, die hatten letztes Jahr ein schweres Jahr. Wenn jetzt auch noch Futkoi geht, dann verlieren sie noch ihren besten Stürmer. Ich glaube, dann wird es ein ganz, ganz schweres Jahr. Und dann würde ich nämlich Fürth als Abstiegskandidat ranken. So mache ich es noch nicht. Es wird ein ekliges Jahr. Sie gehen auf 14.
Okay. Ich finde, vieles gesagt. Ist auch Wundertüte mit den Abgängen und Zugängen. Ist so auch das für mich, so dieses graue Maus-Phänomen. Schon der Verein per se ist für mich eine graue Maus. Ich glaube, die werden wieder eine graue Maus sein. Ich habe sie auf Platz 11 verortet. Einfach ein absolutes Niemandsland, keine Ambition nach oben, aber für unten wird es reichen. Da werden einfach andere jetzt mehr strugglen. Schon alleine, weil ich auch ein paar Risikocalls drin habe, deswegen Platz 11, Greuther Fürth. Aber ich bin safe bei dir, das kann weitaus schlechter sein. Kann man irgendwo auch vielleicht als Abstiegskandidat sehen. Also alles ist, also da gibt es keinen Falsch, glaube
ich,
bei dem
Fall. Das war auf jeden Fall eine Mannschaft, wo ich überlegt habe, ob ich die so auf die unteren drei setze.
Ja, okay. Ja, kann ich sehen. Also ich wäre noch nicht mal überrascht. Bin ich ganz ehrlich. Ich wäre nicht mal überrascht. Jetzt kommt Schalke 04. Ist natürlich eine kleine Herzensangelegenheit. Ich war mit dir damals, haben wir auch erzählt, zur Auswärtsfahrt, Hertha Schalke. Ich feiere das Stadion, ich feiere den Verein. Die Kumpelmanier ist viel zu großer Verein. Wir haben das alles schon tausendmal gesagt, möchte ich mich gar nicht tausendmal wiederholen. Und ich habe mal so einen kleinen Artikel gelesen über Schalke. Da hat man, glaube ich, mit der Finanzfrau gesprochen, und jedes Jahr zweite Liga bedeutet für Schalke, jedes Mal musst du den Gürtel enger schneiden, die Schulden sind erdrückend, die Kohle, die du zur Verfügung hast, wird immer von Jahr zu Jahr weniger, dann dieser Verein kommt irgendwie auch nie zur Ruhe, habe ich das Gefühl, also eine Scheiße jagt der anderen da in der Saison, irgendwas ist immer, was dem ganzen Verein und den Fans nicht gerecht wird, und ich glaube, und jetzt kommt der größte Knall, den ich bringe, Schalke geht als letzter runter auf Platz 18. Für mich wird Schalke ein zweites 68 München. Das wird eine bodenlose Talfahrt, was mich echt schmerzt zu sagen, aber ich glaube daran, dass das echt nicht mehr zu retten ist, der Verein, weil viel zu viele Jahre viel zu viele falsche Entscheidungen getroffen wurden. Und man sagte mal, ja, vielleicht ist ja Neustadt gut, aber 68 zeigt, dass so Neustadt nicht gut ist. Ich glaube einfach, für Schalke ist es zu spät. Tut mir weh zu sagen, aber der größte Knaller jetzt, Platz 18, Schalke 04.
Krass. Okay. Du sagst, Darmstadt und Schalke gehen runter.
Ja, Mann. Das sind meine zwei fettesten Calls. Auf die habe ich mich jetzt committed.
Ey, das klatsche ich dir um die Ohren, Alter.
Das hoffe ich doch.
Das Schalke-Ding klatsche ich dir um. Pass auf, jetzt setze ich zur Gegenrede an. Und da mache ich es jetzt wirklich mal so, jetzt sage ich die Platzierung, die ich habe. Ich habe die auf 6.
Auf 6?
Ja, und ich glaube, nehme ich die Spiele um den Aufstieg mit.
Boah, Alter, da möchte ich aber eine Begründung jetzt für.
Ich glaube, dass die sich jetzt gefangen haben, die haben sich akklimatisiert. Ich halte von diesem Trainer, also man muss sagen, dieser Tipp steht unter dem Einfluss von der Pressekonferenz, die ich heute gesehen habe von Miron Muslic. Ich bin, wer hat das mal gesagt? Irgendein Trainer hat das gesagt. Ich bin schockverliebt. Wer hat denn das gesagt damals?
Oh,
ich bin schockverliebt in meine Spieler. Ich glaube, irgendein Bayern-Trainer war das damals. Ich bin schockverliebt, hat er gesagt. Und ich war ein bisschen schockverliebt. Ich fand den richtig aussagekräftig. Ich fand den richtig inhaltlich stark, glaubwürdig. Silla ist noch da. Ich glaube, das ist ein Top-Stürmer. Karaman ist da. Ich glaube einfach, dieser Trainer schafft es, dieser Mannschaft ein Gesicht zu geben. Und wenn dort auf Schalke es wirklich mal wieder so weit ist, dass da Euphorie im Kessel ist, dann fliegen die. Und ich kann sie nicht höher setzen, weil dafür fehlt die Qualität. Taylan Bulut ist auch noch da. Ich hoffe, der bleibt auch. Und ansonsten fehlt es auch hier und da einfach an Qualität. Ich glaube aber, die overperformen. Timo Becker ist zurückgekommen, das sollte man auch noch erwähnen, von Kiel. Auf der Abgangsseite steht nicht so viel, finde ich, bis auf Derry Merkin, der gegangen ist. Paul Seguin, ja, ist zu Hertha gegangen, aber der war jetzt nicht mehr so richtig beliebt auf Schalke. Von daher muss man sagen, ist jetzt für die Schalker an sich wahrscheinlich jetzt zu verkraften. Ich glaube, die overperformen. Also der Kader, ich sehe den Kader nicht so krass. Ich glaube aber, die haben jetzt wirklich mal, nachdem sie 17 Mal in die Scheiße gegriffen haben mit Miron Muslic, genau den Mann, den sie brauchen. Ich weiß noch, als wir mal drüber geredet haben, ist ein No-Name, keiner wollte ihn, und ich glaube, der zündet diesen ganzen Verein an. Die gehen auf 6. Und dann schauen wir mal, wo es nächstes Jahr hingeht. Aber ich glaube, die landen nur hinter Hannover, weil sie hinten raus vielleicht ein bisschen einbrechen und Hannover, glaube ich, eine brutal starke Rückrunde spielen wird. Und dann darüber Hertha, Düsseldorf, Bochum einfach auch stärker sind, auch einfach qualitativ stärker sind. Aber das ist eine Mannschaft, die wird
okay.
noch viele in Staunen ersetzen.
Digga, ich sag's ja, wenn du recht hast, dann hau mir die Scheiße um die Ohren. Das wäre mir 10-mal lieber, als wenn ich recht habe. Aber ich find's gut. Ich finde es gut, dass wir so weit auseinander sind.
Weißt du, bei mir ist, wenn ich sowas habe wie eine krasse Überraschung, dann ist es bei mir Schalke. Und bei dir ist es halt auch eine, nur genau in die andere Richtung. Genau. Das ist schon echt interessant. Also.
Dass wir beide halt, also da sieht man, wir denken gleich, aber dann doch verschieden. Finde ich gut. Gefällt mir. Gut, machen wir mal weiter. Preußen-Münster. Preußen-Münster ist so ein Verein gewesen, den hätte ich mir letztes Jahr gerne als Relegationsgegner unter anderem vorgestellt von Cottbus. Ich glaube, dass es dieses Jahr nicht viel besser wird. Münster hat für mich, das wird für mich immer so ein stetiger Abstiegskandidat sein. Und ist keine große Mannschaft. Man hat sich jetzt nicht so heftig qualitativ verbessert, dass du sagen kannst, die werden jetzt sich weiter etablieren. Es wird immer ein Kampf des Klassenerhalts sein. Und ich glaube, das wird auch diese Saison so sein. Platz 16, Preußen Münster, geht in die Relegation.
Ja, also Zugangsseite, finde ich, kann man über Paul Jäckler einmal reden. Der war mal U21-Nationalspieler, ist auch als U21-Nationalspieler zur Union gegangen und konnte sich dann nie in der ersten Bundesliga etablieren. Dass es dann mit nach mehreren Leihen jetzt dann am Ende bei Münster landet, das zeigt dann auch darauf oder deutet auch einfach darauf hin, dass er seine Karriere leider Gottes ein wenig in den Sand gesetzt hat, obwohl das natürlich auf hohem Niveau gesprochen ist, keine Frage, aber zu dem, was er hätte erreichen können. Marvin Schulz ist gekommen von Kiel, aber auch dort ein Spieler, der dort eher auf dem Abstellgleis war. Insgesamt ist es von der Qualität her sehr, sehr dünne. Mit Alexander Ende haben sie einen Trainer, der jetzt ganz kurz vor Ende der Saison letztes Jahr geholt wurde. Muss man abwarten. Ich glaube einfach, dass es der mit schlechteste Kader ist und halt jetzt habe jetzt auch nicht da den Spieler oder so, wo ich sage, der regelt's. Oskar Wilhelmsson ist vielleicht noch einer, wo man sagen kann, yo, das ist so einer, den du brauchst, vorne drin, großer Stürmer, auch junger Stürmer. Aber wir nähern uns natürlich jetzt auch dieser Region. Letztes Jahr schon war es eng und ich habe noch keinen einzigen Absteiger präsentiert. Und deswegen ist das der erste Preußen-Münster auf die 18.
Preußen-Münster auf die 18, alles klar. Gut, dann...
Wo hast du sie gehabt? Entschuldigung,
was war das? Preußen-Münster hat die auf der 16.
Auf der 16.
Mhm. Ja. So, machen wir weiter mit Eintracht Braunschweig. Für mich der interessanteste Transfer ist der Trainer, Heiner Backhaus. Sehr, sehr guter Drittligatrainer, kommt von Aachen, hat sich da so ein bisschen verbrannt. Er hat auch so gefühlt das Wappen geküsst und ist dann reingehauen. Schwierig, wenn man irgendwie Wasser predigt und Wein säuft. Hat auch ganz viel darüber geredet, ne? Man muss sich binden, man muss Loyalität zeigen und Verbundenheit zum Verein und dann von einem Tag auf den anderen ist man weg so. Wenn man das von den Spielern fordert, muss man das vielleicht aber auch vorleben. Nichtsdestotrotz ist es mir egal, was bei Aachen passiert, mag ich eh nicht so. Ist für mich aber ein sehr interessanter Transfer, weil jetzt kann er ja mal zeigen, in der Klasse höher, was er so drauf hat. Nun muss man sagen, hat er jetzt nicht die krasseste Mannschaft bekommen. Also man hat so einen Kader, ich finde, der spielt definitiv gegen den Abstieg. Konnte sich nur, ja, ob man das so verbessern, man hat einen Tempelmann von Schalke geholt. Man hat
letztes Jahr im Winter schon.
Stimmt, das war im Winter schon, hast du recht. Man hat einiges von Schalke geholt. Einen Aydin hat man geholt, einen Torm Hoffmann, einen Bräunig von Jan Regensburg. Das ist jetzt alles nicht, wo ich in der Hand klatsche und sage, oh, da geht's steil nach oben. Also für mich wird definitiv Braunschweig auch wieder gegen den Abstieg lange spielen.
Und noch eine Sache, weil dann kann ich damit in den Chor einstimmen. Merke ich schon, ich habe nicht mehr zu sagen, Rajan Philippe, die Lebensversicherung, ist zum HSV gewechselt.
Ja, genau. Siehst du, Abgänge haben wir noch, genau. Du bringst es nämlich jetzt auf den Punkt, die Lebensversicherung geht zum HSV. Spielen gegen den Abstieg wird dann irgendwie im Platz 13 oder 14 werden. Ich habe es jetzt einfach auf 13 gesetzt, weil ich den Heiner Backhaus-Effekt so ein bisschen noch sehe. Weil von dem halte ich wirklich was, auch wenn er jetzt menschlich vielleicht nicht so der geradeste Typ ist. Aber fachlich gesehen halte ich da noch ein bisschen was von ihm.
Platz 13, sagst du, oder 14?
13.
Ja, ich mache es kurz und schmerzlos. Das, was du sagst, alles richtig. Vor allem die Lebensversicherung weg, nicht viel gekommen. Letztes Jahr 16. gewesen, mit Ach und Krach, wie gesagt, Rajan Philippe verloren, der Einzige, der wirklich vorangegangen ist. Und deswegen reicht es dieses Jahr nicht mehr, die gehen runter, Platz 17.
Genau. So.
Zweiter Absteiger, damit auch predicted. Ja,
predicted. Machst du mit Bielefeld weiter?
Ja, bleiben die Aufsteiger. Genau. Und bei Bielefeld glaube ich einfach, dass, also die Frage ist ja bei Bielefeld, mal ganz abgesehen vom Kader und von Zugängen und so weiter, die haben, seitdem die Leverkusen geschlagen haben und seitdem die im DFB-Pokal, seitdem klar ist, dass die ins DFB-Pokalfinale einziehen, haben die einen Run hingelegt in der dritten Liga, der dazu geführt hat, dass die aufgestiegen sind, am Ende sogar souverän. Die haben einen unverhältnismäßigen Lauf. Du weißt es selber als Cottbusser, was die da letztes Jahr noch abgezogen haben. Ja,
geisteskrank. Es war wirklich geisteskrank.
Das Ding ist, und die Frage ist halt, wie krass kriegen die das halt rüber in die zweite Liga? Ich glaube, das ist schon auch ein Verein, da kann auch ein Feuer entfacht werden. So. Die haben eine für die Zweitliga-Verhältnisse ordentliche Fanbase, ist kein klassischer Drittliga-Aufsteiger, sind beide nicht, aber jetzt reden wir über Bielefeld, ist kein klassischer Drittliga-Aufsteiger, haben mit Matthew Oppi und dem, wie heißt er, Wück, ne? Wück heißt er nicht, Wörl. Mit Wörl und Oppi haben sie zwei Leistungsträger verloren, die auch bei, also mit Oppi, der ist in die Bundesliga gegangen direkt, ne? Zu Pauli, auch 2 Millionen haben sich den kosten lassen. Und Marius Wörl ist ja dann zu Hannover gegangen. Zwei Leistungsträger verloren, haben mit Marvin Melem einen zurückgeholt, der Erfahrung hat. Ich glaube, dass die Mannschaft insgesamt sich nicht verbessert hat zu letzten Jahr, aber dass die Mannschaft in der Lage ist, auf so einer Welle erstmal zu reiten. Ich hatte Bielefeld lange im Kopf, dass ich denen eine absolute Überraschung zutraue. Jetzt ist die Frage, was ist eine absolute Überraschung in einer zweiten Liga? Also durchmarschieren werden sie nicht. Und so viel ist ja jetzt auch nicht mehr über. Wir haben ja noch zwei Vereine. Die werden eine gute Saison spielen für einen Aufsteiger. Eine sehr gute Saison spielen, glaube ich. Ich glaube aber, dass sie noch viel von ihrer Emotionen, von ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit zehren werden. Ich glaube, dass sie mit Mitch Kniert einen coolen Trainer haben, der vor allem sehr beliebt bei der Mannschaft ist und deswegen eine sehr souveräne Saison für einen Aufsteiger. Die gehen auf Platz 11.
Platz 11. Ja, ich glaube, die Saison wird ein bisschen schwieriger. Diesen Schwung nimmst du halt nicht über eine Sommerpause mit. Ich feiere mit Kniert. Ich muss sagen, was man da letzte Saison abgerissen hat, das ist überragend. Geile Fans, geiler Verein, muss man einfach so sagen. Das muss man neidlos anerkennen. Sie werden sich aber schwer tun. Erste Saison jetzt, das ist die Stufe zwischen dritter und zweiter Liga ist halt brutal, nochmal vom Niveau her. Da musst du dich auch erstmal finden. Sie werden den Klassenerhalt schaffen, in meinen Augen, auf Platz 15, könnte aber auch genauso 14 oder 13 sein, also ne, wird brutal eng sein, da geht es dann vielleicht auch manchmal nur ums Torverhältnis. Ich habe es jetzt einfach auf die 15 gesetzt. Ich finde es auch geil, dass sie es schaffen werden, oder ich hoffe es, dass sie es schaffen werden und ich glaube dran. Es wird so kommen, ne? Und nach der letzten Saison, du hast alles gesagt, ich freue mich ehrlich gesagt, sie jetzt in der zweiten Liga zu sehen. Und da würde ich sagen, gehen wir zum Schlusslicht unserer imaginären Tabelle. Und damit meine ich jetzt nicht die Platzierung, sondern die Mannschaft, die noch übrig ist. Dynamo aus dem Tal der Ahnungslosen. Nein, verzeiht mir alle Dresdner, ihr seid keine Ahnungslosen. Aber man hat früher gesagt, das ist das Tal der Ahnungslosen. Dynamo Dresden, endlich Aufstieg. Darauf hat man jahrelang hingearbeitet. Man hat es, glaube ich, auch in der Aufstiegsfeier gesehen. Das hat Emotionen zerrissen. Man hat gelächzt nach diesem Aufstieg, weil man endlich wieder zweite Liga sein wollte. Man hat es geschafft. Ich finde, man hat ganz, ganz okay Transfers gemacht. Man hat sich einen Daferner geholt von Nürnberg, einen Fröhling von Rostock.
Der war aber schon geliehen letztes Jahr, oder?
Ja, ich glaube. Meinst du jetzt Fröhling oder Daferner? Daferner war geliehen. Und ich glaube, hat man nicht jetzt komplett?
Der hat man jetzt, glaube ich,
fix gekauft. Gekauft, ne? Ein Fröhling von Rostock. Ich finde, die Lennart Grill hat man sich übrigens von Union geholt. Auch ein ganz interessantes, ist ja auch ein großes Torwarttalent. So.
Ja, 26 mittlerweile, aber der war mal.
War mal ein großes
Talent, sagen wir so. Ich glaube, jetzt muss ich nachgucken, ich glaube, der kam von Leverkusen.
Ja,
Union. Der war mal bei Leverkusen, ne?
Genau.
Ja, und zu Leverkusener Zeiten war er mal wirklich ein großes Talent, aber hat das Potenzial bis damals dann nicht so abgerufen.
Man hat nichts groß abgegeben, so, wo man sagen kann, das tut richtig weh. Und deswegen glaube ich einfach, dass man auch den Klassenerhalt in der zweiten Liga sich holen wird. Es wird Platz 14, das ist der letzte Platz, der mir noch übrig ist. Das spielt aber das Gleiche wie bei Bielefeld. Es kann auch ein 13, 12 oder 15 sein. Das wird sich am Ende zeigen. Aber man wird definitiv nicht nochmal wieder runtergehen, weil dafür lächzt diese Region einfach zu sehr nach zweiter Liga. Und ich glaube auch, dass man dadurch, dass man den Stamm halten konnte, dass man den Klassenerhalt schaffen wird.
Ja, also das glaube ich nicht. Ich glaube, die gehen auf 16.
Okay.
Und ob sie es dann schaffen oder nicht, hängt dann einfach ein bisschen davon ab, was da in der dritten Liga dann kommt und wie sich
das entwickelt. Ja, wenn sie gegen Cottbus spielen, wird es schwierig.
Dann wird es schwierig. Ich freue mich einfach auf Dresden extrem. Ich glaube, das könnte ein geiles Auswärtsspiel dieses Jahr mal wieder werden, beziehungsweise dann nächstes Jahr. Ich freue mich auf 30.000 Verrückte, eine geile Fanbase, die dann wieder in dem Olympiastadion einmarschieren werden.
Ja, alle mit, im Olympiastadion wieder Auswärtsspiel für euch.
Alle mit Camouflage und Stahlhelm, Alter. einfach eine verrückte Base. Ich mag die gerne. Ich finde, die haben auch so einen richtigen Kult um ihr Ostdeutschland und so gemacht. Einfach so, das ist einfach irgendwie auch sympathisch. Ich finde das jedenfalls so. Ich glaube aber, dass der Kader schwach ist. Ich glaube, dass die auch ein bisschen über eine Emotion kommen. Dresden ist angezündet, noch mehr als Bielefeld, aber der Kader, ich halte von dem Kader einfach nicht viel. Ich habe mir den angeguckt und denke mir so, boah, wahrscheinlich ist Münster ähnlich schlecht, Braunschweig auch ähnlich schlecht und dann Dresden wahrscheinlich der drittschlechteste Kader und deswegen gehen die halt einfach auf drittschlechteste Platzierung. Platz 16 wird eine ganz schwere Saison. Ich glaube, alles, was irgendwie am Ende Klassenerhalt bedeutet, würde in Dresden gefeiert werden. Kann mir auch vorstellen, dass Dresden direkt absteigt und Braunschweig auf 16 geht oder sowas, ne, in die Richtung. Das wird eine enge Kiste. Ich bin mal sehr gespannt. Wie gesagt, Elversberg habe ich auf 15, ob das auch aufgeht. Aber die drei da unten, da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Und wenn ich jetzt daran denke, dass wieder Darmstadt in Schalke ist, dann weiß ich nicht. Ja. Aber gut, es ist ja in Ordnung. So, haben wir getippt. Wollen wir jetzt nochmal schnell durchgehen, um quasi nochmal einen Überblick zu schaffen?
Ja, ich würde einfach sagen, wollen wir oben beginnen? Auf der 1?
Ja, dann ich würde sagen, du und dann ich, oder? Nicht immer abwechselnd,
ja.
Oder?
Ja, ja. Also ich habe auf der 1 Bochum, dann Holstein Kiel, Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf auf der 4, Paderborn, Elversberg 6, Magdeburg, Nürnberg, Hannover auf die 9, Karlsruhe, Greuther Fürth, Lautern auf die 12, Braunschweig, Dresden 14, 15 Bielefeld, Preußen, Münster, Darmstadt, Bombenüberraschung 17, Schalke, die größte Überraschung, glaube ich, in den letzten drei Jahren, auf die 18.
Bei mir Zweitligameister Hertha BSC, gefolgt von Düsseldorf und in der Relegation Bochum. Dann Kiel, Hannover, Schalke als Überraschungsmannschaft auf die 6, Karlsruhe, Paderborn und Nürnberg. Die zweite Tabellenhälfte angeführt von Lautern, Bielefeld als Überraschung auch, Darmstadt, Magdeburg, Fürth, Elversberg rettet sich, Dresden in die Relegation und Braunschweig und Preußen Münster müssen direkt den Weg in die dritte Liga antreten.
Jo, und jetzt haben wir schon wieder anderthalb Stunden wahres Glück gehabt hier und ich finde, das ist ganz geiler Auftakt wieder gewesen. Ich freue mich sehr auf die Bundesliga, zweite Bundesliga jetzt der Start und wie gesagt, dritte startet ja auch. Das ist ja nochmal besonders interessant für mich. Freitag werde ich direkt erstmal zwei Spiele gucken, nämlich ich beginne mit Rot-Weiß Essen gegen 1860, schon erstmal ein dicker Knaller in der dritten Liga und danach gucke ich gleich Schalke gegen Hertha. Das wird der Wahnsinn. Das wird schon wieder ein toller Freitag, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Da hat man Bock drauf, ne?
Da hat man wirklich Bock drauf. Also
ja, ich muss sagen, ich habe heute beide Pressekonferenzen gesehen. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich schwöre dir, ich bin heiß wie Frittenfett. Ich freue mich schon wieder auf den Tag, wo ich hier alles hassen werde, weil nichts funktioniert. Aber
freue ich mich auch drauf, ehrlich.
Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich hoffe einfach so sehr, dass das hier eine geile Saison wird. Und
ja, wird schon.
Mal wieder dran. Wird ich glaube mehr dran als in den letzten beiden Jahren.
Das ist gut. Also du weißt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Und hast du noch was, mein Dickerchen? Jetzt, wo wir wieder zueinander finden, regelmäßig? Nee. Alles andere machen wir nächste Woche. Nächste Woche kann man ja schon mal einen Ausblick bringen. Da werden wir mal ein bisschen über die erste Liga reden. Da werden wir natürlich dann über die Spieltage reden. Also die zwei Spieltage, erste, zweite und dritte Liga. Meine Güte, Alter. Ich brauche einen Schnaps. Und dann schauen wir mal, ob wir schon sagen, ja, meine Prediction war doch nicht so geil. Oder ob wir sagen, ha, siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Ja, nach dem ersten Spieltag kannst du es nämlich einschätzen. Und ich freue mich wieder, dass Fußball anfängt. Ich freue mich wieder, deine Stimme immer zu hören, regelmäßig. Und sage einfach nur, genieß den ersten Spieltag. Auf Wiederschauen, Ringehauen.
Ja, von mir auch. Macht's gut. Und ganz wichtig, lest Bücher. In dem Sinne, bis dann.
Bis dann. Ich schlag den Ball lang.